Hallo Welt! Das Thema der Woche: Genderkonstruktion in League of Legends mit Natascha Balduff. Sexualisierte Champions, reichhaltige Kritik an einer sexistischen Unternehmenskultur, eine toxische Community und Boobie-Streaming. Wenn es um die Konstruktion geschlechtlicher Körper in und um League of Legends geht, dann gibt es viel zu besprechen. Und genau das tun wir heute mit unserem Gast, Natascha Balduff, die zu eben jenem Thema promoviert. In unserer Presseschau geht es außerdem um den vergeblichen Versuch der Trennung von Politik und digitalen Spielen sowie um die mögliche Rückkehr von Lucasfilm Games. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Podcast, Episode 132 mit Tobi Klöß und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Mal wieder Sonntag, liebe Leute, und somit der Pixeldiskurs-Podcast für euch da. Tobi stellt währenddessen noch so ein bisschen sein Mic ein, denn wir haben heute vieles zu besprechen. Wir haben eine vollgepackte Sendung und ich wollte kurz einen kleinen Aufruf starten. Und zwar hatten wir uns überlegt, können wir am Ende der Sendung auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, haben wir uns überlegt, dass es toll wäre, wenn wir von eurer Seite Fragen bekämen. Und zwar, hatte mir das so ein bisschen so grundsätzlich als Prinzip vorgestellt. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn es so Fragen gibt seitens der Leute, die uns lauschen. Denn wir interessieren uns natürlich dafür, liebe Leute, wofür ihr euch auch interessiert. Und ihr könnt uns da so ein bisschen in gewisse Richtungen stoßen, indem ihr uns einfach Fragen schickt. Das können Fragen sein jedweder Art, können auch gerne Fragen sein zu kontemporären Debatten innerhalb der Spielekultur, die wir dann heranziehen können, um das eventuell in einem separaten Fragensegment, so Hörerfragen oder irgendwie sowas, ja, im Podcast hier abzuhandeln oder eventuell sogar als Thema der Woche dann inspirierend zu nehmen, weil wir finden das wirklich toll, wenn ihr Kommentare schreibt, wenn ihr argumentiert und sowas, und da gibt es ja wirklich halbe Essays, die da zustande kommen auf pixeldiskurs.de. Das ist wirklich, wirklich wundervoll und nur zu komplimentieren. Wir verneigen uns da zutiefst, dass ihr euch irgendwie auch die Zeit nehmt, das zu machen, und wir würden das gerne so ein bisschen ausbauen, die Interaktion. Ja, also wenn ihr irgendwelche Fragen jedweder Art habt, dann könnt ihr die gerne sowohl auf Facebook stellen, einfach an den Pixeldiskurs-Account, auf Twitter einfach @Pixeldiskurs oder eben natürlich auch gerne immer in die Kommentarspalte auf pixeldiskurs.de, jeweils zu der aktuellen Folge, die gerade rausgekommen ist. Und wir tragen die Fragen dann zusammen und gehen dann im Podcast darauf ein. Klingt das nach einem Konzept, Tobi?
Das klingt nach einem wunderschönen Konzept und ich freue mich bereits auf das neue Segment. Wir müssen mal schauen, wie wir es dann nennen, aber vielleicht der Fragen-Fragen.
Fragen-Fragen, ja.
Gefragten Fragen.
Lustige Welt der Fragen.
Stefan, was ich mich diese Woche auch gefragt habe, wie ist eigentlich gerade der aktuelle Stand mit dem Brexit?
Der Brexit ist verschoben im Moment. Auf den 22. Mai, meine ich?
Ja, wobei aber auch zum Beispiel Angela Merkel auf der Seite der Tagesschau gesagt hat, am britischen Parlament führt auch nach dem Brexit-Aufschub nichts vorbei, die Zeit dränge. Und ich habe dann nochmal weitergelesen, das Problem ist ja tatsächlich, und das ist mir dann auch nochmal schlagartig klar geworden, es ist ja bald Europawahl.
Richtig.
Und es könnte die absurde Situation entstehen, aber das ist genau das Problem, was Angela Merkel sagt, weil dadurch entsteht nämlich auch eine Problematik der Rechtssicherheit der Europawahl. Aber es könnte sein, dass England noch mit teilnimmt an der Europawahl. Also ein Land, das eigentlich aussteigen möchte, ist dann quasi noch dazu befähigt und entscheidet noch mit. Und wo ich mich auch gefragt habe, wie ist es denn mit den Europaparlamentabgeordneten aus England? So sitzen die dann noch im Europaparlament, aber England ist nicht mehr Teil der EU?
Ja, also es ist tatsächlich ein wahnsinnig schwieriges Thema und ich muss auch sagen, es ist für mich auch ein persönlich sehr schwieriges und wichtiges Thema. Ich habe das auf Twitter in der letzten Woche ja auch mal erwähnt. Mittlerweile ist uns auch so ein Brexit-Brief ins Haus geflattert. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie das zustande kommt, ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass der Gedanke dann erstmal war, dass falls es sozusagen zu einem harten Brexit kommt, und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt als offizielles Statement irgendwie jemals publiziert wurde, aber der Gedanke ist quasi, ich habe das auch nur diesem persönlich adressierten Brief entnommen, dass Personen, also Briten, die in Deutschland residieren oder in, ich vermute jetzt einfach mal, dass es spezifisch für Deutschland gilt, haben 3 Monate Zeit, um ein Visum zu beantragen. Während diese Bearbeitung des Antrages läuft, wird man so behandelt, als hätte man ein Visum und eine Arbeitserlaubnis. Danach aber endet das Schlag auf Schlag und man ist dann in der Situation, also sagen wir es mal so, es könnte durchaus passieren, dass Leuten ihr Visum nicht gewährt wird oder ihre Arbeitserlaubnis nicht gewährt wird. Und auch selbst wenn das so ist, entfallen natürlich sämtliche Ansprüche auf Sozialleistungen. Also es ist etwas, was mich sehr betroffen macht und auch unheimlich stört, dass der Brexit wie so viele politische Entscheidungen auf dem Rücken von irgendwie Personen ausgetragen wird, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen stecken, die eben nicht reich sind, die nicht sich sagen können, ach, ich ziehe ich mal woanders hin. Ja?
Ja, vor allem ja auch diskutiert wurde unter der Frage der finanziellen Belastung und ich mir gut vorstellen kann, dass viele Personen auch für den Brexit gestimmt haben, weil sie die Vorstellung hatten, wir sind hier belastet, als Engländer von diesem Europäischen Parlament und so weiter. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sehr wenig Geld verdiene und verdienen würde oder auch verdient habe, dann ist natürlich ein Argument, guck mal hier, da sind andere Leute, die leben von unserer Arbeit, von unserem Geld. Das kann einen natürlich auch schnell ansprechen, wo dann ja aber die Krux an der ganzen Geschichte ist, da sind Rechtspopulisten unterwegs, die Personen etwas versprechen, denen es eh schon nicht sehr gut geht und am Ende trifft es genau diese Personen, denen es nicht sehr gut geht. Also da wählt man quasi so ein bisschen seinen Schlechter selber. Also dementsprechend ist der Brexit für mich ein sehr starkes Argument, keine Rechtspopulisten zu wählen, weil sie A nicht wissen, wie es dann passieren soll. Also weil das ist ja auch eine Jammertour seit irgendwie Monaten, wie schaffen wir jetzt den Ausstieg? Und zweitens, es kommt mir gar nicht zugute, dass ich diese Personen gewählt habe, sondern am Ende sind es genau ganz andere Personen, denen es eh schon gut geht. Also daher keine Rechtspopulisten wählen.
Das ist auch genau der Grund, weshalb ich auch in der letzten Folge hatten wir kurz über Artikel 13 gesprochen, glaube ich, oder in der vorletzten. Und das ist auch genau das Argument, was ich auch da anbringen würde. Jenseits von allen inhaltlichen Bedenken, die meines Erachtens nach zum größten Teil sehr gerechtfertigt sind, ist es ja doch so, ich finde, also ich kann keiner Reform, keiner gesetzlichen Reform oder irgendwas zustimmen, bei der ich nicht weiß, wie die Umsetzung sinnvollermaßen funktionieren soll. Das ist dann dieser Bereich des Upload-Filters. Ja? Also wenn man nicht vernünftig erklären kann, wie das umgesetzt werden soll, ja dann bitte erstmal den Plan machen. Ja? Genauso wie beim Brexit. Erstmal verhandeln, was genau wäre der Deal, ja, und dann die Leute abstimmen lassen, dann das Referendum machen. Nicht so eine Kopf-gegen-die-Wand-Aktion und wird schon funktionieren. Und dann ist es natürlich so, die im Zweifelsfall in der Gesellschaft am schlechtesten gestellt sind die, die am ehesten drunter leiden.
Ja, vor allem muss ich dann ja auch als Wähler wissen, inwiefern betrifft mich das. Ich kann ja vielleicht einen Brexit erstmal irgendwie auf einer abstrakten Ebene tatsächlich auch gut finden, im Sinne von, die ganze EU-Bürokratie und so weiter. Und wir entsprechendes Commonwealth und so weiter, als Königreiche auch, wir sind eh schon immer quasi, also es gibt ja alle möglichen Argumente, die man da haben kann, aber wenn man dann mal ankommt bei diesem Punkt von, okay, es wird irgendwie Notrationen geben, es wird Unternehmen geben, die irgendwie sich auf andere Kontinente bewegen und die sich aus dem Land zurückziehen, es wird ein Problem geben, dass Personen, die vielleicht vorher noch nicht darüber nachgedacht haben, in ein anderes Land wirklich dann komplett einzuwandern, die vorher vielleicht dann auch nochmal wiedergekommen wären, die dann gesagt hätten, ja gut, aber auf deutschem Boden bin ich jetzt irgendwie erfolgreicher mit meiner Arbeit, ich werde jetzt einfach mal Deutscher, damit ich weiterhin EU-Bürger werde, also solche Geschichten, auch den Braindrain inwiefern gibt es auch, also es ist ja beidseitig, inwiefern sind es auch Personen, die in England sind und sagen, ja gut, ich bin aber Deutscher zum Beispiel oder was weiß ich.
Deutsche Staatsbürgerschaft,
habe ich ganz oft gehört. Ja. Deutsche Staatsbürgerschaft, ja, oder auch gute, kompetente Kräfte aus Frankreich und so weiter. Also einfach hochbezahlte, gute Arbeitskräfte, die sagen, ja gut, aber dann gehe ich halt so.
Ja, das muss man sich tatsächlich sehr gut überlegen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die in solchen Situationen stecken. Und es gibt durchaus reichlich Personen, ich habe da natürlich jetzt keine statistischen Belege, die auch in England leben und die aber eine Staatsbürgerschaft eines EU-Landes haben und die dann sagen, das will ich nicht. Dann werde ich ja sozusagen dort als EU-Bürger, habe ich dann halt eben einfach nicht mehr die Rechte oder die Privilegien, sage ich jetzt einfach mal, die ich ansonsten in anderen EU-Ländern hätte. Klar, auch da ist es so, die Leute, die eben dann in einer sehr wohlhabenden Situation sind, sind üblicherweise nicht so stark davon betroffen. Aber klar, was machst du, wenn du in der Situation bist, dass du dann irgendwie mal deinen Job verlierst oder sowas, ja? Oder dass du irgendwie in das Gesundheitssystem involviert wirst und dann eben, es heißt, na gut, es bist dann eben jetzt eben in England EU-Bürger, das hat, gibt dir keine Privilegien, oder du bist in der EU Brite, ja, du bist nicht EU-Bürger, das bringt dir jetzt auch nichts. Also es ist tatsächlich eine Situation, die wahnsinnig krass ist und die sich insbesondere dann, wenn man das auf so einer, klar, das gibt es auf einer globalen, abstrakten Ebene, gibt es auch Probleme, aber wenn man sich die Individualschicksale anschaut und inwiefern Menschen davon betroffen sind, ist es wirklich ein großes Problem.
Ja, und auch auf der Ebene von, dass die EU als Idee und als Projekt ja auch etwas gewesen ist, was, wo Länder zusammenwachsen, wo Grenzen aufgehen und so weiter und ja auch quasi die Idee der europäischen Gemeinschaft vorangetrieben werden sollte, wenngleich das vielleicht so ein bisschen eine romantisierte Vorstellung ist. Es gibt natürlich auch den Binnenmarkt und solche Geschichten, aber ich finde, da, durch den Austritt von Großbritannien geht da auch so ein bisschen die europäische Idee zumindest so ein bisschen wie ein Auto, was noch fährt, aber erstmal ordentlich auch die Leitplanke langschleift und man jetzt auch schauen muss, inwiefern man nicht auch weitere Folgeschäden davon trägt, dass andere Länder sagen, ja, jetzt treten wir auch aus, weil eine gemeinsame Europäische Union ist natürlich auch ein Garant für Frieden und Sicherheit, natürlich auch ein Problem quasi mit den, also Fortress Europe, also etwas, wo, was ich dann wieder wiederum nach außen aufbricht. Aber erstmal so diese Idee der Gemeinschaft finde ich schon schade. Aber ja, damit will ich es dann auch belassen. Aber das noch so als kurze, ich könnte jetzt noch alle Menschen werden Brüder, um noch irgendwie was zu retten. Aber das nur jetzt als kurze eigentlich, um Wertschätzung eigentlich für die Idee einer europäischen Gemeinschaft.
Ja.
Jenseits von Nationalgrenzen.
Ich muss sagen, um mal ein bisschen auf Spiele zu kommen, das ist ja das eigentliche Thema auch dieses Podcasts mitunter ist. Wir sind ja eigentlich so ein allgemeiner Lebensratgeber und Spiele-Podcast, könnte man sagen. Ich habe in der letzten Woche tatsächlich, ich habe was gespielt, ja, habe ich tatsächlich gemacht, und zwar Professor Layton, Curious Village auf dem iPad. Da spreche ich aber nächste Woche hauptsächlich drüber, weil ich bin nicht so viel dazu gekommen. Ich hatte eine unheimlich ereignisreiche Woche hinter mir.
Stimmt, der Übergang ist ja eigentlich, dass du unterwegs warst.
Ja, nicht nur das, sondern ich war tatsächlich, also in der vergangenen Woche ist mir erstmal klar geworden, was eigentlich alles passiert ist in der vergangenen Woche. Also nicht nur diese ganze Sache mit dieser persönlichen Betroffenheit aufgrund dieser Brexit-Sache, sondern auch, ich habe ein Konzert gespielt mit meiner Band, was total toll war und mich sehr euphorisiert zurückgelassen hat. Ja, ich will mich gar nicht unbedingt jetzt selber loben, aber es war tatsächlich wirklich...
Ich kann es nur sehr loben.
Du warst da.
Ich habe dir zum Beispiel gesagt, dass es das beste Konzert, und das meine ich ernst, nicht weil ich mir dachte, jetzt muss ich ihm irgendwas Gutes sagen, sondern tatsächlich, wir haben ja auch früher mal selber in der Band gespielt und ich kenne ja auch deine musikalische Karriere, und das war tatsächlich das Konzert, was mich am meisten beeindruckt hat und das, wo ich sagen würde, das war echt das beste Konzert, was du bis jetzt je gespielt hast. Also jetzt lieber nichts mehr spielen, weil es kann nur noch schlechter werden.
Vielen herzlichen Dank.
Es war ein wunderschöner Abend.
Vielen herzlichen Dank. Ich würde auch gerne irgendwie was davon teilen. Ich hatte gedacht, vielleicht bringe ich was mit in den Podcast. Und ich hatte auch so ein Aufnahmegerät aufgestellt, was wir auch manchmal für Interviews verwenden, wenn wir unterwegs sind. Allerdings, ich hatte das auf so einen Türrahmen hinten in einem Jazzclub, in dem wir gespielt haben, aufgestellt. Und es ist nach dem ersten Song, ich vermute mal, weil es doch recht laut war, ja, ist das Ding runtergefallen. Und da hat man aber auch noch gehört auf der Aufnahme, wie Leute das so abgekriegt haben. Und
was ist das denn? Wo kommt das denn her?
Das ist von der Decke gefallen.
Wie von der Decke gefallen?
Also, das ist eine super interessante Aufnahme. Das ist aber ein bisschen so, wie wenn ein Telefon verloren geht und weiter aufnimmt.
Ja, ja. Und da hat man noch so die Leute reden gehört und dann wurde es an der Bar abgegeben. Und da hat man dann noch gehört, wie die Leute halt Bier bestellt haben. Und solche Geschichten waren dann nicht mehr so spannend. Aber da hatte ich eine 50-minütige Aufnahme, wie das Aufnahmegerät an der Bar. Ja, ich habe das natürlich alles gelöscht, keine datenschutzrechtlichen Verletzungen hier irgendwie begehen.
Weil sie das schneiden können.
Aber das ist nur in die ersten 30 Sekunden von unserem ersten Song, den wir gespielt haben, waren da drauf und das hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Und ansonsten, da war ich in Wien und habe in Wien einen Vortrag gehalten.
Und am Sonntag kam der Podcast noch, während du gespielt hast, raus.
Richtig.
Das fand ich richtig schön.
Stimmt,
auf dem Nachhauseweg habe ich einen Podcast gehört.
Richtig, das ist eigentlich ganz interessant, weil wir hatten ja den Podcast schon aufgenommen und der kommt dann immer Sonntagnacht um 0 Uhr für die Leute, die jetzt gesagt haben, also wann kommt der Podcast eigentlich genau raus? Immer Sonntagnacht um 0 Uhr, damit er dann
lange aufbleiben.
Auch für Leute, die irgendwie entweder lange aufbleiben oder Leute, die vielleicht früh raus müssen und dann irgendwie frühstücken und so, damit alle sozusagen was davon haben. Und tatsächlich haben wir um 0 Uhr, nein, es war schon ein bisschen später, gab ein bisschen Verzögerung, so um 0.30 Uhr oder so 0.40 Uhr haben wir angefangen zu spielen. Also tatsächlich, während ich irgendwie auf der Bühne war, ist der Podcast rausgekommen. Ich bin überall zugleich und dann auch noch in Wien. Will auch gar nicht jetzt zu viel drüber rumschwurbeln. Ich will nur Danke sagen. Und zwar war ich in Wien bei Subotron im Wiener Museumsquartier. Wahnsinnig, wahnsinnig, also abgesehen davon, dass die Stadt wahnsinnig schön ist und auch das Museumsquartier super eindrucksvoll, war ich bei Subotron, organisiert von Yogi Neufeld. Schöne Grüße und vielen Dank auch für die Einladung. Das war echt eine fantastische Angelegenheit. Ich habe da mein Promotionsprojekt nochmal vorgestellt und über die Typologie von der Repräsentation oder der Konstruktion psychischer Krankheit in digitalen Spielen gesprochen, die ich auch gemeinsam mit Arno Görgen zusammen erarbeitet habe. Tolle Sache, also hat super viel Spaß gemacht, diesen Vortrag zu halten. Vielen Dank an alle, die da waren, die sich dafür interessiert haben. Und es wird natürlich auch für alle, die gerne gekommen wären und es nicht tun konnten, weil der Weg zu weit war oder man es nicht mitbekommen hat und es auf diesem Wege jetzt mitbekommt, auf subotron.com wird es die Tage ein Audiomitschnitt geben. Dann sind natürlich die Folien nicht da und so weiter. Ich habe auch irgendwann so ein bisschen was erzählt, wo ich mich auf einen Flyer bezogen habe. Ich habe das aber versucht, absichtlich immer so zu beschreiben und zu illustrieren, dass man das gut nachvollziehen kann, auch wenn man nur die Audioaufnahme hört. Also ja, es gibt den nächsten Vortrag, den teile ich dann auch nochmal, spreche ich auch nochmal im Podcast an, wenn er veröffentlicht ist und können wir dann verlinken.
Ja, ich bin gespannt, weil ich war ja nicht mit dabei, dann höre ich mir das mal an.
Liebend gern. Was und hast du gespielt, Tobi, eigentlich? Hast du ein bisschen Zeit gehabt, um spielerische Erfahrungen zu sammeln?
Jein. Ich habe diese Woche auch relativ viel gearbeitet, daher ist es eher geringer ausgefallen. Ich habe aber seit der letzten Folge, wir haben ja, können wir auch nochmal, ja, brauchen wir nicht verlinken, ist einfach die letzte Folge nach vor der hier, wo wir über abgebrochene Spiele gesprochen hatten, habe ich mir tatsächlich vorgenommen, weil das für mich auch nochmal so ein Reflexionsprozess war, festzustellen, dass ich so viele eigentlich nicht beendet habe, habe ich mir ab der letzten Folge vorgenommen, nie oder fast nie wieder, also richtig schlechte Spiele werde ich abbrechen, nie wieder ein Spiel ab, nicht zu komplizieren, also andersrum gewendet, jedes Spiel, was ich anfange, zumindest mir das Ziel zu setzen, dieses auch zu komplementieren.
Zu komplettieren.
Ja, und zu komplementieren.
Und zu komplementieren. Das ist ein sehr gutes Spiel. Spiel, du bist ja gut. Du bist ja ein richtig gutes Spiel. Hast du da schon was ins Auge gefasst? Was wird jetzt dein erster Versuch einer Komplettierung?
Ich musste dafür ja gar nichts ins Auge fassen, weil ich bin ja gerade noch in einem Spiel gewesen, wo ich meinte, ja, das werde ich jetzt nicht fertig spielen. Und man kann natürlich darüber streiten, inwiefern man es fertig spielen kann.
Entschuldigung.
Stefan schmeißt hier seinen Aschenbecher um.
Tut mir leid.
So eine Zigarette rauchen. Bringt Glück, du musst es so über die Schulter werfen. Nee, ich werde Altus Odyssey spielen.
Altus Odyssey.
Also fertig.
Ja, Altus Odyssey kann man schon machen, ja. Dauert ein bisschen, braucht ein bisschen Geduld, macht aber auch Spaß.
Ja, und ich muss ja auch sagen, ich habe ja mich beim letzten Mal schon zu der Konklusion hinreißen lassen oder zu dem Fazit, dass es für mich eigentlich schon zu Ende ist. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt dann das Ziel habe, es fertig zu stellen, spielt es sich anders und es gibt durchaus nochmal neue Dinge, die ich dann doch durchaus noch wahrnehme, also dann ja. Den Flügelanflug zum Beispiel nochmal von der Zeit, die er wirkt, nochmal länger zu stellen, auch von den
Figuren?
Nee, Figuren habe ich noch keine neuen freigeschaltet, aber auch das zum Beispiel ist was, worauf ich mich freue, wo ich vorher dachte, ach komm, lass mal. Weil ich hatte nämlich dann ja auch den Podcast nochmal gehört und du hattest O-Ton gesagt, wenn man dann alle Figuren freigeschaltet hat, kann man schon so relativ lange Flow-Erfahrungen oder Flow-Momente haben und ich muss sagen, dadurch, dass ich noch ein paar Sachen freigeschaltet habe, ist der Flow-Moment doch durchaus nochmal stärker da, weil ich dann zum Beispiel einfach den Flügelanzug länger nutzen kann, weil die Lotusblume länger hält und solche Geschichten, wo man dann zum Beispiel länger keine Angst vor Felsen haben muss und solche Geschichten. Und ich natürlich dann dadurch, dass ich dann jetzt auch zum Beispiel das so gemacht habe, dass ich wirklich jeden Abend nicht mehr überlegt habe, okay, was schaue ich jetzt auf Netflix oder was spiele ich jetzt irgendwie? Einfach, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann direkt Altus Odyssey angeworfen habe, sich es für mich auch quasi nochmal erweitert und verbessert hat, auch in der Spielerfahrung. Und
das kann genau. Schon befreiend sein, ja. Wenn man auch einfach nach Hause kommt und weiß genau, ich spiele jetzt das, weil das ist gegenwärtig so das Ding, was ich irgendwie durchziehe.
Genau, und das Interessante wirkt sich dann auch tatsächlich auf meine Arbeitsweise aus. Was ich ganz spannend finde, ist, dass ich nämlich dann auch mir denke, okay, ich habe jetzt hier diesen einen Artikel oder dieses Buch oder dieses eine Projekt und klar, es ist noch jede Menge andere Sachen sind noch irgendwie auf der Agenda, aber ich setze mich jetzt wirklich 5-6 Stunden hier hin und mache irgendwie, lerne zum Beispiel nochmal was zu einer Methode und solche Geschichten und mache dann am nächsten Tag das. Also das ist tatsächlich was Spannendes, wo sich die Umgangsweise mit Spielen gerade auch auf meine Arbeitsweise auswirkt. Was hast du gespielt?
Ich habe ja schon erzählt, aber ich habe auch, ja, wie gesagt, Professor Layton.
Ja, aber sag doch mal was dazu.
Mache ich nächste Woche. Ich will jetzt noch ein bisschen mehr Eindrücke sammeln. Ich kann sagen, einfach ganz grob, dass es mir bislang sehr gut gefällt, ist ein Remake des Originals, was in 2007 veröffentlicht wurde. Kostet 10 Euro auf dem iPad. Also tolles Puzzlespiel, aber darüber spreche ich in der nächsten Woche noch mal ein bisschen. Ich habe noch eine Anekdote, eine kleine Anekdote, nur ist mir gerade so am Rande eingefallen, aus Wien.
Ja, ich habe noch was zur Spielewoche, aber sag nur ruhig erst Wien, weil dann sind wir so hin und her.
Gibt's noch eine kurze Wiener Anekdote. Und zwar, also es ist wirklich, ich habe echt schöne Erfahrungen dort gesammelt und auch viele nette Menschen dort getroffen. Ich hatte aber auch eine wirklich skurrile Geschichte. Ich war am Prater und habe mir das mal so angeschaut, war weniger eindrucksvoll als gedacht, weil ich da tagsüber recht früh da war, an einem Wochentag und so. Das ist ja so wie so eine Art Kirmes-Themenpark, könnte man sagen, mitten in der Stadt, mit einem Riesenrad und Achterbahnen und so weiter, all solche Geschichten. Und dann wollte ich zurück zum Hotel, in dem ich war. Und da wurde mir dann gesagt, ja, dann nehmen Sie am besten die Straßenbahn. Also habe ich mich in die Straßenbahn gesetzt und die Straßenbahn fuhr dann gerade durch so ein Viertel, von dem mir im Nachhinein auch gesagt wurde, dass es schon etwas, ein bisschen so ein Brennpunkt auch ist. Und da crashte dann ein Auto in die Straßenbahn rein. Also ich saß im zweiten Waggon und das Auto ist in den ersten Waggon gecrashed. Und der erste und der zweite sind halt, ist im Grunde eigentlich ein Waggon, also ist in den vorderen Teil des Waggons gecrashed. Niemand ernstlich verletzt worden, ja, also keine Sorge diesbezüglich. Und dann bin ich da in Wien durch die Gegend gelaufen, habe erstmal überlegt, wie komme ich jetzt hier irgendwie weiter? Es ist dann doch, muss man schon sagen, Wien ist ja doch auch groß, stellt man schon auch fest, okay, 1,5 Stunden Fußweg zum Hotel, ein bisschen schwierig. Und dann war ich in der Situation, dass ich an einer U-Bahn-Haltestelle dann letztendlich angekommen war. Und ich war auch wirklich, muss man schon sagen, recht adrett gekleidet. Das war der Tag, an dem ich abends auch meinen Vortrag halten würde. Und dann sprach ich so einen Herrn mittleren Alters an. Ich würde ihn jetzt mal so um die 50 schätzen und sagte, entschuldigen Sie, darf ich Sie was fragen? Und er sagte so, nee. und geht weg, also würdigt mich keines Blickes. Und dann war ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen zornig geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hat mich dann genervt. Natürlich, man wird in Wien auch, das habe ich auch festgestellt, man wird viel auch angesprochen, weil Leute dann, also so Obdachlosenzeitungen oder Greenpeace oder sowas, ne, irgendwie dann irgendwie auch dazu bewegen wollen, einem Geld zu geben oder in irgendeiner Form zu spenden oder sich zu engagieren. Und der hat mich halt von vornherein so in diese Schublade gesteckt. Und dann habe ich dann noch so relativ laut gesagt, so, na, ich wollte Sie jetzt nur nach dem Weg fragen. Ne? Und dann drehte er sich um und lächelte so und sagte so, ja, okay, sorry. Und dann war ich aber doch irgendwie so zornig, dass ich dann gesagt habe, nee, von Leuten wie Ihnen will ich keine Auskunft. Und habe mich dann umgedreht und habe da so drei Jugendliche gefragt, die gerade an so einer Straßenecke rumlungerten. Und habe dann gesagt, so hier, wo geht's denn in Richtung Westbahnhof? Und die dann sagten so, ja, das ist da, alles klar, schönen Tag. So, also nur so eine kleine Anekdote, wo ich für so einen Moment, ich bin selten ein zorniger Mensch, aber in dem Moment habe ich echt gedacht so, boah, diese menschliche Kälte hat mich erschrocken irgendwie. Also dieses, darf ich Sie was fragen? Und dann so dieses, nee. Habe ich echt gedacht so, ouch irgendwie. Ne?
Ich hatte so eine ähnliche Situation mal in Hamburg, wo ich aus Versehen dann irgendwie vom Weg abgekommen bin und tatsächlich auf der Reeperbahn stand, wo ich gar nicht hin wollte, weil ich schon wusste, dass es irgendwie mir viel zu viele Menschen, und ich hatte tatsächlich so ein bisschen Angst vor diese Lokalität quasi. Und dann habe ich mir einen Polizisten gesucht und habe auch so, ja, darf ich Sie mal nach dem Weg fragen? Er guckte mich nur an, schüttelte den Kopf, guckte wieder geradeaus nach vorne auf diese ganzen Buden und so. Und dann bin ich tatsächlich in so eine kleine Seitengasse gegangen, neben der Reeperbahn, wo mir auch Leute gesagt haben, sag mal, bist du wahnsinnig? Und dann aber so eine dunkle Seitengasse. Und dann sind dann so drei alte Frauen um die Ecken gekommen, wo ich dann auch meinte, ja, Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Wo ich dann auch dachte so, oh Gott, die haben sich bestimmt jetzt zu Tode erschreckt.
Haben Sie ein bisschen Heroin dabei?
Was will ich nie fragen.
ja, klar, ich verstehe.
Du hast Assoziation. Nee, aber das war auch interessant, weil dann irgendwie da eigentlich, wo ich nicht damit erwartet hatte, die Wegbeschreibung kam. Womit ich mich diese Woche noch spielerisch beschäftigt habe, wo ich dich auch um deinen Rat gefragt habe, war tatsächlich, kaufe ich mir demnächst eine Switch oder eine PlayStation 4?
Ich habe dazu eine Frage. Wollen wir das, also wir hatten darüber ja schon mal gesprochen und wir wollen das ja auch im Podcast nochmal thematisieren, weil es auch eine spannende Frage ist, jetzt
genau.
Zum Zeitpunkt PS4 oder Switch. Aber sollen wir das in der nächsten Woche machen, aus Gründen der Länge des Podcasts?
Ja, vor allem, vielleicht habe ich bis dahin auch schon die Entscheidung getroffen, je nachdem, wann der Monatswechsel ist.
Der Monatswechsel ist, ich schaue mal ganz kurz hier in meinen weisen Kalender und schaue mal, was er sagt. Nein, hast du noch nicht. Dann ist noch März. Nächste Folge kommt am 31. März. Ist das okay,
wenn wir
das
in die nächste
Folge verschieben? Weil dann müssen wir nämlich erst nochmal schnell weiter galoppieren, da wir, wie gesagt, eine reichlich vollgepackte Sendung haben und begeben uns in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de und es sei diesmal vorweggeschickt, dass es so viele spannende Artikel gab. Wir haben uns so viele Artikel hin und her geschickt, Tobi, dass wir jetzt letztendlich irgendwie wir mussten so viel rausschmeißen, wo wir gesagt haben, das können wir jetzt einfach nicht alles noch besprechen, dass es jetzt runtergekocht ist auf zwei sozusagen thematische Segmente.
Ja, und die Nummer 1 war eine Meldung, wo ich tatsächlich kurz, man kann sich das vorstellen, wenn ich im Bett gelegen haben sollte, dann bin ich quasi aufgesprungen und habe Juhu gerufen, weil die hattest du mir kurz geschickt und ich dachte so, nein, das kann nicht wahr sein.
Ist auch gar nicht wahr eigentlich,
ist, ne? Ist auch gar nicht wahr, nämlich es war so ein bisschen, gibt es neue Hoffnung für LucasArts beziehungsweise Lucasfilm Games beziehungsweise überhaupt dem Segment der Star Wars Spiele? Wir haben ja zuletzt noch...
Darf ich kurz was dazu sagen? Weil wir machen jetzt sowas, was auch auf Reddit gibt. Es gibt so ein Subreddit, Save You a Click. Oder Save You a Click. Wir sparen euch den Klick auf diesen Artikel und nehmen kurz vorweg, dass es nämlich nicht genau das ist, was er eigentlich ankündigt.
Genau. Unter dem Titel Lucasfilm Games has been hiring for new Star Wars Games and Heritage Projects hat nämlich ursprünglich noch nicht geupdatet damals. Ich habe es nämlich dann noch gelesen, als es noch nicht geupdatet war. Fraser Brown geschrieben zu dem Thema, dass Lucasfilm Games Leute einstellen möchte. Und es gab dann auch eine Seite auf der Seite jobs.disneycareers.com, wo man dann solche Dinge gefunden hat wie Producer, Lucasfilm Games, Assistant Producer, Brand Marketing, okay, aber auch sowas wie Python Developer und so, solche Sachen. Also verschiedenste Geschichten, wo man dann auch dachte, oh mein Gott, die stellen Leute an, weil LucasArts war ja quasi so ein bisschen der
Schmelztiegel.
Ja, sowohl der Schmelztiegel, aber auch ursprünglich gab es ja Lucasfilm Games, was dann zu LucasArts geworden ist. Und Lucasfilm Games jetzt als Name nochmal zu hören, lockt quasi so ein bisschen die Hoffnung. Oh mein Gott, kriegen wir noch die entsprechenden Spiele, die nicht Star Wars, Gamblefront oder Battlefront, wie es ja eigentlich heißt, die wir uns gewünscht haben. Nämlich, um das gar nicht so lange auszuführen, wir haben nämlich schon mal im Pixeldiskurs-Podcast 127 Friedhof der Entwicklerstudios über das Dahinsiechen von LucasArts gesprochen, die nämlich ja nur noch dafür da sind, als Lizenzgeber für Star Wars-Spiele herzustellen im Auftrag von EA, was dann dazu führt, dass es dann nur noch solche Sachen wie Star Wars Battlefront gibt. Die Kritik daran findet sich auch in dem entsprechenden Pixeldiskurs. Punkt. Jetzt ist nur im Endeffekt schon die Eingrenzung von Fraser Brown gewesen, dass es erstmal nur um solche Leute wie Marketing Director, Coordinator geht. Wobei aber die Liste drinne stand mit Build the next great set of Star Wars and Lucasfilm Heritage Products, wo schon so ein bisschen das Gefühl da war, vielleicht kann da was passieren. Aber es gab dann ein Update und da geht es im Endeffekt darum, es gibt zwar diese Liste an Personen, die eingestellt werden sollte, aber es geht im Endeffekt nur darum, die bereits vorhandenen Produkte quasi zu unterstützen, zu bewerben und solche Geschichten. Es geht im Endeffekt nicht darum, ein eigenes Spiel zu entwickeln. Was aber auch kam als Hinweis, ist nämlich, dass EA für Herbst 2019 ein Spiel bestätigt hat, nachdem entsprechende Infos geleakt worden sind. Ein Singleplayer-Spiel, allein da schlagen schon die Herzen höher. Und tatsächlich angesiedelt ist von der Zeit her zwischen dem dritten und dem vierten Film. Also zwischen Revenge of the Siths und A New Hope. Also zwischen dem dritten und dem vierten Teil. Also quasi den, was, glaube ich, auch eine ganz gute Idee ist, weil zum Beispiel Star Wars Rogue One war es. Auch zum Beispiel schon in dieser Zwischenzeit gespielt habe und dementsprechend da, glaube ich, auch eine ganz gute Lücke ist, mit Spielen zu schließen. Und das Ganze wird dann Jedi Fallen Order heißen und wir sind gespannt. Auch so eine Frage für die Entscheidung, welche Spielekonsole sollte ich mir kaufen, weil auf diesen Titel bin ich tatsächlich gespannt. Ich will noch nicht sagen, ich freue mich drauf, weil davon, ich möchte gerne noch mehr davon sehen, also nicht quasi den Preview-Hype schon hochhalten. Aber es klingt zumindest nach einer kleinen neuen Hoffnung.
Ja, vielleicht kann es ja deine Hoffnung sein für eine Weile, bis sie dann zunichte gemacht wird davon, dass es dann doch bei EA und dann doch, aber zumindest mal so ein paar Microtransactions müssen schon rein und dann ist es aber auch noch
Stefan! Free to play. So was kannst du doch nicht sagen. Mir blutet gerade echt das Herz.
Oh, das tut mir leid.
So, also ich hatte, würde mich halt eher echt freuen auf so ein, weiß ich nicht, Uncharted-likes Abenteuerspiel oder irgendwas mit mehr Substanz oder ein, weiß ich nicht, The Witcher im Star Wars-Universum. Ach, übrigens, noch ein kleiner Hinweis. Es wird Lichtschwert-Duelle geben, wo die meisten Leute reagiert haben, selbst in den Artikeln. Ja, was du nicht sagst.
Ja, aber das sind auch so Versprechungen, die schon so oft gemacht wurden und mittlerweile müssen, glaube ich, auch muss die Marketingabteilung auch verstehen, dass es nicht mehr hinreicht, irgendwie den Leuten ein Lichtschwertduell vor die Nase zu halten, was es irgendwie schon auch seit enorm vielen Spielen ja auch gibt. Ich erinnere mich daran, dass ich ja auch wenige Star Wars Spiele gespielt habe und das, was ich damals gespielt habe, irgendwie in den frühen 2000ern oder späten 90ern hatte auch Lichtschwertduelle. Also wow,
ja.
Lichtschwertduelle.
Nummer 2.
The Division 2 and the Severing of Politics from Video Games von Simon Parkin auf newyorker.com. Wir begleiten diese Debatte ja schon seit geraumer Zeit, inwiefern Entwickler und Publisher politische Implikationen ihrer Spiele bestreiten, ja, also dann irgendwie ein Spiel veröffentlichen, das offensichtlich in irgendeiner Form auch politisch an politische Diskurse anschließt, zugleich aber sagen, nee, das hat nichts Politisches. Auch über The Division 2 haben wir schon gesprochen, mittlerweile ist es ja auch, ich weiß gar nicht, ist es schon veröffentlicht? Ich glaube schon. Simon Parkin arbeitet jetzt diese Debatte jetzt recht umfassend auf. Es ist so, eigentlich ist da jetzt nichts, was unbedingt jetzt super brandneue Gedanken sind. Aber ich finde doch auch das bemerkenswert, das Publikationsmedium, wie gesagt, New Yorker, macht schon auch deutlich, dass es keine Debatte mehr eines Spezialdiskurses irgendwie ist innerhalb von einer Spielkultur, sondern dass es auch mittlerweile hinaussickert in die allgemeinere Sphäre der Popkultur. Der Aufhänger ist natürlich The Division 2. Dem Creative Director zufolge handelt es sich nämlich nicht um ein politisches Spiel. Ich zitiere hier kurz aus dem Artikel. Zitat: According to Ubisoft, The Division 2 is about political dissension in much the same way that the Pirates of the Caribbean ride at Disneyland is about robbery on the high seas. When one plays the game, which is out on Friday, this claim can't seem to break down. The Division 2 opens with a sprint across the South Lawn past insurgent fighters and toward a White House that features charred walls and pocked pillars. You are free to wander inside the presidential residence, which has been turned into a military base. When you head out into the surrounding shanty towns, where you find debris, dogs, and homemade banners that read, "Where is the aid?" and "Fuck the government." An assortment of virtual weaponry offers the only conduit through which peace may be restored. Zitat Ende. Ich führe jetzt hier Folge noch ein bisschen weiter der Argumentation des Artikels. Eines der zentralen Argumente ist nämlich, dass kaum ein Spiel sich von politischen Implikationen lossagen kann. Es gibt natürlich auch Titel, die klare politische Messages haben oder, kann man schon so sagen. Dazu gehört beispielsweise Missile Command, 1980 erschienen vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Man musste Atomraketen abschießen. Oder eben auch das Spiel Juden raus von 1936 ein Brettspiel, bei dem man gewinnen konnte, indem man die meisten Juden deportierte, ja, sozusagen ein Nazi-Propagandaspiel. Und das sind jetzt alles Spiele, die haben irgendwie einen klaren, offensichtlichen politischen Appell. Und aus Sorge davor, dass sozusagen auch ein solcher Appell einem Spiel zugeschrieben würde, versuchen Publisher und Entwicklerstudios eine möglichst umfassende Gleichgültigkeit zu erreichen, könnte man sagen. Und dabei ist zu berücksichtigen, dass es durchaus auch laute Stimmen gibt. Wir denken an die Gamergate-Debatte, die politische Implikationen in Spielen grundsätzlich ablehnen oder politische Lesarten. Insbesondere dann, wenn es sich eben um progressive Ideen auch handelt. Wir denken an das Thema, was wir jetzt auch gleich im Thema der Woche diskutieren, nämlich Diversity. Wir denken auch an den berühmten Satz, der auch meinen Seminaren in den letzten beiden Semestern als Titel gedient hat, nämlich Keep Your Politics Out of My Games. Dazu ein Zitat. In 2018, when the developers of the Second World War set game Battlefield 5 announced that the game would include female soldiers, critics claimed that the decision was a symptom of political correctness. They created the hashtag not my battlefield and set up online petitions demanding a reversal. The message was clear. If a video game publisher made a political commentary or seemed to be making one, it risked damaging its bottom line. Zitat Ende. Also politische Stellung zu beziehen ist immer auch ein ökonomisches Risiko. Denn egal welche Position man einnimmt, es werden sich Leute auf die Füße getreten fühlen und das Spiel dann nicht kaufen oder es ablehnenswert finden. Und dieser Unwillen, das finde ich dann doch nochmal zwei interessante Gedanken zum Abschluss. Der Unwillen zum politischen Kommentar hängt natürlich auch zusammen, hat Wolfgang Walk auch schon ein bisschen was drüber geschrieben, mit dem inhärenten Versprechen von Agency. Ja, also dass Spieler sozusagen die Möglichkeit haben sollen, ihre Handlungen selbst zu bestimmen. Zitat: Publishers don't want to admit that a game might have a political stance or message, because to do so creates player character dissonance before the game has ever been released. They think, how can this character be me if their actions support a political stance that I do not? Zitat Ende. Und der Ansatz wäre eben dann, dass sozusagen Themen ausgewählt werden und das möglichst vielfältig repräsentiert wird, sodass Spieler ihren Weg selbst wählen. Auch daran gibt es Kritik, hatten wir auch schon mal hier im Podcast formuliert. Das Problem ist nämlich, Spiele können sich nicht von politischen Aussagen lösen. Es geht nicht. Allein, auch ein wichtiger Gedanke, allein wenn Waffengewalt in einem Spiel zur Konfliktlösung dient, ist das schon eine politische Aussage an sich. Ja? Also nur die Tatsache, dass Waffengewalt die Lösung zu sein scheint. Und der Konflikt um die politischen Implikationen digitaler Spiele ist also einer, der unmittelbar mit der kapitalistischen Struktur der Industrie zusammenhängt. Es gibt da kleinere Produktionen, das unterstreicht Robert Yang in einem Interview, die sich das erlauben können, die sozusagen ja auch Autorenspiele machen, aber bei großen Teams und diesem Anspruch eben auch den Massenmarkt zu bedienen, sind konkrete politische Positionen mitunter umsatzschädigend. Das hängt also zusammen, das kapitalistische Bestreben, kapitalistische Organisationsstruktur auf der einen Seite und diese Angst vorm politischen Statement.
Ja, und du hast ja auch schon anklingen lassen, dass es diese eben gibt und wenn man, also die politischen Statements, dass man sich gar nicht davon freimachen kann. Wenn man sich jetzt aber auf so eine Neutralitätsperspektive einschießt, dann ist es im Endeffekt so, dass man die vorhandenen, in der Gesellschaft prävalenten politischen Positionen reproduziert. Das ist so dieses klassische Holzkampfsche Argument gegen sogenannter Theoriefreiheit. Also wenn ich sage, ich habe keine Theorien und ich brauche keine Theorien für meine Praxis, dann reproduziert man eben bürgerliche Theorien. Und das würde ich halt eben analog sehen auch zu der Frage, inwiefern werden politische Diskurse dann reproduziert. Und das sind eben dann genau die, die wir bürgerlich vorfinden. Und der andere zweite Gedanke ist ja auch diese Frage von, wir bilden nur ab. Funktioniert halt auch nicht. Und das dritte war jetzt nur ein Zwischending, das zweite, aber das dritte wäre noch die Frage danach. Und da würde ich sagen, das ist nochmal ein eigenes Thema für sich, da wir ja heute ein anderes Thema haben. Aber wäre es denn besser, wenn Spiele sagen, wir haben eine politische, zum Beispiel feministische, antirassistische oder wie auch immer, Agenda? Inwiefern kommt da dann nicht das Adornsche Kritikmoment um die Ecke und sagt, das ist für mich nicht zu ertragen, dass sich da jemand hinstellt und gegen den Krieg singt? Also wahrscheinlich, also könnte man mal fragen, inwiefern hätte Adorno This War of Mine gehasst, weil er dann so diese Kritik hat, dass es da dann immer doch dieses Schielen auf den Profit, auf den Konsum und so so weiter geht oder den Konsummarkt. Das wäre eigentlich eine ziemlich interessante Folge, sowas wie Kulturindustrie und Politik. Würde ich super spannend finden. Genau, können wir nur nicht heute machen. Nur als kleiner Teaser. Und ihr könnt ja auch sagen, ob ihr sowas spannend finden würdet oder uns auch Fragen dazu stellen.
Und richtig, immer dann, gern.
Genau.
Gern. Und ich würde sagen, ich lasse das mal so stehen.
Genau.
Ich stimme dir voll und ganz zu in deinen Ausführungen und begebe mich an ein Instrument meiner Wahl. Welches soll es sein? Ich glaube, es
die Tuba.
Die Tuba.
Ach so, ein Instrument deiner Wahl. Ach, schade.
Auch, ich habe jetzt aber auch gehört, ich habe leider den Namen vergessen, aber es gibt einen wahnsinnig schönen Tubisten, Jazz-Tubisten, der sozusagen, oder so Hip-Hop-Beats auch
und sowas macht. Wolltest du jetzt nicht eigentlich schließen und Musik machen?
Stimmt, ich wollte Musik machen. Ich glaube, ich nehme jetzt...
Musik.
Ja, ich nehme jetzt die... Ja, lass mich zumindest den Satz zu Ende führen. Pst. Dann würde ich... Pst. Wie soll ich denn Musik machen so? Pst. Das Thema der Woche, Genderkonstruktion in League of Legends. Wir haben einen Gast zu Besuch, nämlich Natascha Baldow. Hallo.
Hallo.
Es freut mich, dass es geklappt hat, dass du vorbeigekommen bist. Wir haben uns ja vor einigen Wochen kennengelernt, nicht im Promotionskolloquium, weil wir sind ja sozusagen Promotionskollegen, könnte man eigentlich sagen.
Ne? Ja, könnte man sagen.
In welchem Stadium deiner Promotion steckst du gegenwärtig?
Ganz am Anfang. Ich promoviere erst seit Ende letzten Jahres, also jetzt seit so Pi mal Daumen 3 Monaten. Habe natürlich vorher schon einiges gemacht, aber jetzt so die richtige Promotion, die ist noch nicht so alt.
Und du hast dann verschiedenste Themen wahrscheinlich überlegt und bist auf dieses eine gekommen, das wir jetzt auch besprechen, nämlich die Genderkonstruktion in League of Legends. Und da frage ich mich natürlich, also warum dieses Thema oder wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Eigentlich hatte ich gar nicht so viele Themen. Ich habe das eigentlich quasi schon direkt nach meiner Masterarbeit, war mir schon klar, dass es das wird, weil ich selbst auch League of Legends spiele. Und wenn man selbst ein Spiel spielt, fallen einem natürlich Sachen auf. Erst recht, wenn man sein ganzes Studium im Fokus auf Gender Studies hatte, dann geht das nicht an einem vorüber. Und dann wurde irgendwann Illaoi released. Das war... Lass mich nicht lügen, 2016, 2015, also schon etwas her. Und die anschließende Diskussion in der Community fand ich sehr spannend und dachte, es wäre sehr schön, sich mal anzugucken, ob sich das Spiel in eine diversere Richtung entwickelt in der Zukunft. Deswegen mache ich auch eine Langzeitstudie wirklich nur über League of Legends, weil es ja ständig aktualisiert wird und weiterentwickelt wird. Und ich möchte gern schauen, ob sich da irgendwas verändert, ob die das anpassen oder ob wir weiter bei den klassischen Rollenbildern bleiben.
Du hast gerade schon so einen Namen erwähnt, Illaoi.
Ja.
Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung von League of Legends. Oder sagen wir es mal so, ich nenne mal so ein paar Dinge, die ich meine über League of Legends zu wissen und du kannst mir sagen, ob das korrekt ist oder nicht. Du kennst dich auch nicht aus, Tobi, ne?
Aber schließ mich an. Wir können ja immer im Wechsel unsere Unwissenheit präsentieren, weil ich habe tatsächlich auch einfach keine Ahnung.
Okay, also League of Legends ist ein MOBA und MOBA steht für ein Multiplayer Online Battle Arena Spiel.
Mhm.
Das ist korrekt.
Ja.
Ich weiß, dass League of Legends bunt ist.
Ja, das ist auch korrekt.
Ich weiß, dass man mit zwei Personen gegeneinander spielt. Es sind immer zwei, ne?
Nein, es sind 5 pro Team, also insgesamt 10.
Ach, man spielt im Team?
Man spielt im Team.
Okay.
Segen 5
pro
und
Team. Und dann ist es aber, ach nee, du bist erstmal jetzt, Tobi.
Oh, wir können das immer so, machen, wenn man ein Nein bekommt. Also wenn man,
dann muss man abgeben.
Dann muss man abgeben.
Ja. Ja.
Okay.
Ich weiß, es gibt verschiedene Helden.
Ja.
Und es ist ein sehr schnelles, also sehr, sehr, wie sagt man, kompetitiv anstrengendes Spiel, wenn man sehr schnell Spielzüge und so weiter entscheiden muss. Und es gibt dann bestimmt auch E-Sport-Vereine, Clubs, Spieler dazu. Mist, jetzt habe ich ganz viele Ja's bekommen. Und das gibt's seit, ich rate mal eine Zahl, dann muss ich abgeben, 2014.
Das gibt's länger. Ich weiß zwar nicht genau, wie lange, aber es gibt's schon ziemlich lang. Wir sind jetzt, Moment, in Season 9, glaube ich. Also gibt es das Ganze schon seit 9 Jahren.
Okay, Stefan.
Das wäre dann 2010.
Ungefähr, ja.
Ich meine zu wissen, dass es so funktioniert in seiner Grundstruktur, dass es zwei Basen gibt von den jeweiligen Teams und dass zwischen diesen Basen immer so, ich nenne sie mal so kleine kämpfende Wesen, so Zerglinge oder wie auch immer man sie nennen mag. Ja.
Minions,
die laufen immer automatisch in die Richtung der Basis des anderen Gegners und kämpfen sozusagen. Und man ist dann als Helden mit dem Einsatz spezifischer Fähigkeiten damit beschäftigt, sozusagen die Basis des Gegners in mehreren Stufen zu attackieren.
Genau.
Okay. Ach, jetzt habe ich, das war ein Jahr.
Ja, was das, gibt's das denn
noch,
war ein Jahr.
Was gibt es denn noch anzunehmen? Haben wir jetzt so die wesentliche Struktur von League of Legends hinreichend beschrieben?
Ja, ich denke doch.
Ich habe eine Frage. Was ist eine Season in dem Fall?
Bezieht sich auch aufs E-Sports und auch generell aufs kompetitive Spiel. Jeder kann kompetitiv spielen, nämlich Ranked Games. Und da bekommt man dann, je nachdem wie gut man ist, einen gewissen Rang. Das wurde jetzt erst überarbeitet. Das reicht jetzt von Eisen bis Master, glaube ich. Gibt es so einiges. Und ja, dann jedes Jahr ist quasi eine Saison für für dieses kompetitive Spiel. Und das Ziel für alle Menschen, die kompetitiv spielen, ist es, in einer Season am Ende Gold zu erreichen, weil dann bekommt man nämlich einen schönen Skin geschenkt.
Und natürlich auch jede Menge Prestige aus der Community, mutmaßlicher.
Ja, gut, Gold ist jetzt nicht so hoch, aber.
Hast du es schon geschafft, Gold zu erreichen?
Nein, weil ich zu wenig spiele. Also ich bin dann meistens so, ich mache meine 10 Placement-Games, bin dann irgendwo in Silber, dann spiele ich noch 3-4 Games und dann bin ich so getiltet, dass ich nie wieder Ranked anfasse.
Ich kenne das System aus Hearthstone, da funktioniert es ja auch immer so ähnlich. Und dann wird man auch immer, am Ende der Season wird man immer wieder zurückgesetzt auf die Null. Mhm. Und dann versucht man sozusagen innerhalb der laufenden Season sozusagen sich hochzuarbeiten, so hoch als möglich. Und umso höher man es schafft, desto mehr Belohnungen bekommt man quasi.
Ich brauche noch Vokabelhilfe. Ich bin tatsächlich hier der Noob. Ich komme ja auch aus einem anderen Fach, dann kann ich mich immer rausreden, dass ich keine Ahnung habe. Placement spiele und getilt sein, das ist schrecklich. Ich fühle mich so ein bisschen, also, als wäre ich alt, aber gibt es das schon super lange? Also müsste ich das wissen.
Man hat am Anfang jeder Season 10 Spiele, in denen sich quasi entscheidet, wo man auf der Leiter platziert wird.
Okay.
Weil es gibt immer nur ein Soft Reset, das heißt, man steigt normalerweise ein bisschen niedriger ein, als man in der letzten Season aufgehört hat. Und es kommt auch dann darauf an, wie man diese 10 Placements spielt. Wenn man die sehr gut spielt, dann wird man natürlich besser platziert, wie wenn man sie jetzt sehr schlecht spielt. Ja, und Tilt ist ein wundervolles Phänomen, das gerne auftritt, wenn man nun mal mit neuen fremden Leuten zusammenspielt. Nämlich, dass man anfängt, sich unheimlich aufzuregen, wenn das nicht so klappt, wie man das gerne hätte. Man hat jetzt nicht die schönste Community in League of Legends, das muss man auch mal so sagen. Also sehr viele Leute sind dann sehr bösartig, werden ausfallend, beleidigen dich, gehen AFK, verlassen einfach das Spiel. Und wenn dir sowas so 2-3 Mal hintereinander passiert ist, dann bist du einfach nur noch an dem Punkt, an dem du sagst, nein, ich mache das jetzt aus, ich will das jetzt nicht mehr.
Was ist der besondere Reiz für dich an League, dass du immer wieder zurückkommst, auch obwohl du solche Erfahrungen machst?
Die Frage habe ich mir schon sehr oft gestellt. Also es ist aber an sich, macht das Spiel sehr viel Spaß und ich spiele auch hauptsächlich mit Freunden. Also ich spiele sehr wenig dieses kompetitiv alleine, weil dafür sind meine Nerven nicht stark genug. Aber wenn man mit Freunden spielt und man kennt sich, man ist zusammen auf dem Discord oder auf dem Teamspeak und kann sich dabei unterhalten, dann macht das wirklich auch sehr viel Spaß. Zumal es sich auch ständig verändert. Also alle 2 Wochen wird gepatcht und der Patch ist dann halt mal größer, mal kleiner. Es werden Items verändert, Champions verändert, es kommen neue Sachen dazu. Das bedeutet, es wird halt einfach nicht langweilig und man muss sich einfach auch sehr schnelllebig auf andere Situationen einstellen. Dass jetzt vielleicht das, was man die ganze Zeit gespielt hat, einen speziellen Helden mit speziellen Items, und dann wird irgendwas gepatcht und der Held ist auf einmal Schrott. Und man muss dann gucken, dass man umdisponiert, man muss sehr vielfältig Sachen spielen können. Man sollte auch vielfältig Positionen spielen können. Das ist bei mir jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich ganz klassisch weiblich Support spiele. Aber gibt dann halt auch Rollen, die teilweise einfach genervt werden, also verschlechtert und dann ganze Gruppen von Menschen, die halt zum Beispiel primär in der Mitte spielen. Und sie spielen Assassinen in der Mitte. Das ist so ihr Ding. Dann werden Assassinen im Kompletten irgendwie genervt, werden verschlechtert und sind, solange man nicht wirklich richtig gut ist, so für den Standardspieler einfach nicht mehr spielbar. Und dann müssen sie sich was anderes suchen, müssen halt dann gucken, was kann ich denn jetzt in der aktuellen Meta so spielen. Und das finde ich eigentlich sehr reizvoll, dass man sich umstellen muss regelmäßig.
Das ist auch so eine Herausforderung, die mir zugetragen wurde, wenn man da im professionellen E-Sport-Bereich unterwegs ist, dass es nicht nur damit zusammenhängt, dass man sozusagen einfach versucht, das einzuüben, einzustudieren, sondern dass man tatsächlich auch sehr nah an den Entwicklungen der Patches und sowas sein muss, um sich dann irgendwie auf neue Turniere eventuell umzustellen, entsprechende Strategien zu entwickeln. Zu dem ganzen E-Sport-Sektor kommen wir gleich noch, aber zunächst mal ist etwas, was, denke ich, auch also an der Oberfläche dieser thematischen Fokussierung liegt, ist natürlich ein Blick auf die vielfältigen Champions, sagtest du, heißen sie?
Ja.
Bei League. Die, ja, so nehme ich stark an, in irgendeiner Form auch geschlechtlich kodiert sind.
Ja, die meisten. Also man kann das grob unterteilen. Also ich habe es jetzt in der Diss zum Beispiel so unterteilt, dass ich mir Menschen und menschenähnliche Charaktere genommen habe. Menschenähnlich bei mir einfach definiert, indem sie mindestens zu 50% Mensch sind. Also wir haben natürlich auch Menschen mit Vogelfüßen und sowas, aber das geht dann bei mir trotzdem noch als Mensch durch, wenn die Hauptcharakteristik Mensch ist. Wir haben Monster, die halt ganz klar nichts Menschliches haben und Tiere, was wie ein Vogel oder ein Wolf oder ein Bär. Und die sind dann natürlich nicht unbedingt geschlechtlich behandelt. Und es gibt auch noch Yordle. Yordle sind süße, kleine, flauschige Tierchen mit großen Ohren. Die sind auch ganz bezaubernd. Aber also jetzt für die Gender-Darstellung sind halt doch eher die menschlichen und die menschenähnlichen Charaktere interessant.
Gibt es einen gewissen kulturellen Einfluss, den du bei League feststellen kannst? Weil das ist doch, glaube ich, das ist eine asiatische Produktion, meine ich, ne?
Nee, ich meine nicht. Ich glaube, Riot Games sind in den USA.
Wirklich? Ich dachte, es wäre eine koreanische Produktion oder so.
Nee, ich meine nicht. Oder aber das weiß ich nicht.
Ach, vielleicht bringe ich das nur durcheinander, weil League in Korea, glaube ich, sehr groß ist. Ne?
Ja, im E-Sports vor allem. Ja. Koreaner sind Wahnsinn im E-Sports. Aber das, ja.
Und diese ganzen Figuren, wie viele gibt es? Wie viele Champions? Hast du das ungefähr vor Augen?
Oh, so müssten so mittlerweile um die 130 sein, wow. 140. Es sind sehr, sehr viele. Es sind auf jeden Fall über 100.
Wie finde ich da raus, welchen Champion ich spielen soll, wenn ich dann anfange?
Ich habe das gerade rausgefunden, nachdem ich nach einem Yordle gesucht habe und schnell auch geguckt habe.
Oh, Timo. Timo ist der Teufel. Alle hassen Timo.
Aber das ist so super süß. Tobi hat dir gerade so ein Bild ausgepackt.
Tut mir leid.
Genau, das sind diese Knuddelwesen, von denen du sprachst.
Genau.
Ja, ich glaube, ich muss nach Hause Lichu spielen.
Aber wenn du Timo main wirst, dann hassen dich alle.
Ja, gut. Warum ist es so?
Bin ich halt süß und gehasst.
Das ist halt eigentlich eine gute Frage, weil ich finde ihn eigentlich persönlich ziemlich nutzlos. So, aber er hat halt einen Blind. Das heißt, wenn er mit seiner Man hat in League 4 Fähigkeiten. Eine auf Q, W, E und dann deine ultimative Fähigkeit auf R. Und er hat halt auf seinem Q einen Blind. Das bedeutet, wenn er dich damit angreift, dann kannst du keine Auto-Attacks mehr auf ihn wirken, weil du geblendet bist, du siehst nichts mehr. Er wird hauptsächlich auf der Top-Lane gespielt und da gibt es viele Champions, die eben sehr stark Auto-Attack-basiert sind und die dann halt gegen ihn keine Chance haben in der Lane. Dann stellt er überall so Pilze hin nach Level 6, die auch giftig sind und auch slowen und die man nicht sieht und die Leute mögen ihn nicht. Aber später, so wenn man dann in die Teamfights geht, hat er halt eigentlich nicht viel anzubieten, um das Team zu unterstützen. Deswegen.
Diese Lanes, von denen du sprichst, sind auf der Map sozusagen?
Ja, ja, oh, ganz wichtig. Wir haben eine Top-Lane, also die ist oben logischerweise. Wir haben eine Mid-Lane und eine Bot-Lane. Und die 5 Menschen, die im Team spielen, normalerweise spielt einer auf der Top-Lane, einer auf der Mid-Lane, 2 auf der Botlane, weil da haben wir den AD Carry, die Schützen, die sind am Anfang noch sehr schwach, die spielen dann mit dem Support, der sie ein bisschen durch die Lane babysittet. Und wir haben einen Jungler, der läuft im Wald zwischen den einzelnen Lanes rum, tötet dort Monster und versucht dann auf den Lanes durch sogenannte Ganks seinem Laner eben zu helfen, wenn er merkt, so, oh, der verliert, der sitzt die ganze Zeit unter seinem Turm und kommt nicht raus, dass er dann versucht, sich vom Dschungel aus reinzuschleichen und den anderen zu überfallen zu zweit.
Kurze Zwischenfrage, kommt man da als Normalsterbliche in dieses ganze System noch rein? Weil es klingt so ein bisschen für mich gerade auch tatsächlich vom Komplexitätsgrad, was ich gut finde, tatsächlich wie damals, als mir jemand American Football erklärt hat. Also wo man erst immer denkt, na, es ist auch irgendwie relativ simpel. Und
nimm den Ball und renn.
Nimm den Ball und renn und renn alles um und so. Und wenn man sich das dann mal erklären lässt, auch mit den ganzen Fachbegriffen und so weiter, merkt man dann irgendwann, ah, okay, ich bin eigentlich ziemlich unwissend und da gibt es Leute, die sich ziemlich gut damit auskennen.
Also ich würde nicht nochmal anfangen wollen. Einfach, es kommt ein bisschen drauf an, wenn man Leute hat, Leute kennt, die das schon spielen, die dich mitnehmen, die dir das erklären, dann ist das eigentlich, glaube ich, machbar. Mhm. Also das haben wir auch einige in unserem Grüppchen, die relativ neu sind. Aber ich glaube, wenn man sich da alleine reinfuchsen möchte und dann auch mit dieser bösartigen, toxischen Community, dann, wenn man dann was falsch macht, wird man von allen Seiten geflamed und dann, das macht, glaube ich, alleine keinen Spaß.
Das ist wahrscheinlich ungefähr auch so die Analogie, wie als würde ich mich untrainiert jetzt einfach mal aufs Footballfeld stellen und gucken, was passiert.
Ich habe mir mal so ein Regelhandbuch durchgelesen und, ich frage mich, also es gibt verschiedene Positionen und Rollen innerhalb des Spiels, die strategisch gespielt werden müssen und die wahrscheinlich auch mit einer gewissen Heldenauswahl oder Champions-Auswahl verknüpft sind.
Genau.
Und wie finde ich, also nehmen wir mal an, wenn du jetzt das erste Mal oder als du das erste Mal League gespielt hast, wie hast du entschieden, welchen Champion, ich bin immer bei den Helden, welchen Champion du?
Ganz am Anfang habe ich tatsächlich so angefangen, dass ich mir die Champions angeguckt habe und ich habe erstmal geguckt, wen finde ich cool. Mhm. Und das war dann bei mir Jinx damals, das ist eine Schützin. Total verrückt, auch von ihrem Lore her, eine, wie sagt man das, Verbrecherin, die ja irgendwie mit ihren zwei Knarren rumläuft und alles niedermetzelt, die fand ich wahnsinnig toll. Dementsprechend habe ich angefangen als Schütze, was aber jetzt auch nicht unbedingt die beste Anfängerposition ist, weil man im frühen Spielverlauf ist man unheimlich verletzlich, gerade für alles, was irgendeine Form von Crowd Control hat, Stun oder was auch immer. Oder eben auch für die Assassinen, weil die kommen und dann bist du so schnell tot, so schnell kannst du gar nicht reagieren, weil du auch keine eigenen Abwehrmechanismen hast. Du musst dich auf deinen Support verlassen in den frühen Teilen des Spiels. Und wenn du alleine spielst und du kennst den nicht und der ist halt, da stimmt es nicht, dann ist das unheimlich schwierig, die Lane zu gewinnen. Quasi unmöglich. Wenn der andere ganz anders spielt als du oder wenn die Kommunikation da nicht passt, was natürlich mit fremden Leuten auch schwierig ist, also da würde ich keine Duo-Lane anfangen. Ich glaube, ich würde als Anfänger auf der Top-Lane anfangen, weil auf der Top-Lane spielt man momentan größtenteils Tanks, das ist schön einfach, das ist dann so ein Wet-Noodle-Fight, die stehen dann die ersten 20 Minuten da oben, schlagen aufeinander ein, keinem passiert was und man versucht halt irgendwie zu farmen, indem man Minions last-hittet. Also man muss die töten, dann bekommt man Geld. Und man braucht Geld, um sich dann Items zu kaufen und stärker zu werden.
Und, aber hat es bei der Selektion des Champions, hat es denn eine Rolle gespielt, dass die Figur namens Jinx, von der du sprachst, weiblich war? Oder weiblich ist?
Ja, ich glaube schon. Ich spiele fast nur weibliche Charaktere, weil mir das irgendwie mehr zusagt. Also ich könnte jetzt natürlich auch einen Garen auf der Toplane spielen, aber das ist ein übertrieben großer Muskelberg, der auch von seinen Mechaniken her total anspruchslos ist. Und damit kann ich nicht wirklich viel anfangen. Also das ist nichts, was mich jetzt anspricht. Ich spiele schon dann auch lieber weibliche Charaktere.
Ist das was du in deinem Umfeld auch beobachten kannst? Dass sozusagen Personen dazu neigen möglicherweise, weil wir hatten schon mal über einen ähnlichen Aspekt vor zwei Wochen in der Episode über Heteronormativität und Subversion gesprochen. Also dass also die geschlechtliche Zuordnung als Identifikationspotenzial in irgendeiner Form fungiert?
Ja, teilweise schon. Aber das ist natürlich für jeden unterschiedlich. Ich kenne auch einige spielende Frauen, die spielen alles. Ihre Lieblingscharaktere sind Männer, weil sie es einfach bei League hast du immer den Aspekt nochmal dazu, dass ja auch jeder Champion was anderes kann, ein anderes Skillset hat und damit musst du ja auch klarkommen. Also wenn du jetzt einen Champion spielst und der macht dir vom Spielen her unheimlich viel Spaß, ist das, glaube ich, auch egal, welches Geschlecht er hat. Aber gerade so als Neuling, wenn man das alles noch nicht so gut kennt, glaube ich, tendiert man schon eher dazu, sich dann auch in seinem Geschlecht erstmal aufzuhalten, beziehungsweise irgendwas zu nehmen, was einen anspricht, auch optisch, weil man kennt ja die Champions noch nicht.
Ja. Ja, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen darüber nachgedacht, wie das bei mir so ist. Und ich habe jetzt dann nicht, also wie gesagt, keine Erfahrung mit League. Aber ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich in Overwatch zum Beispiel war es so, dass man da ja im Tutorial spielt man ja so einen Standard-Soldaten erstmal, der einem auch als Anfangsfigur an die Hand gegeben wird. Und letztendlich bin ich aber relativ schnell, ich glaube, Widowmaker hieß sie, Scharfschützin. Umgesprungen. Genauso ist es in Apex Legends so, dass ich sehr schnell Lifeline als meine Lieblingsfigur herauskristallisiert hat, die auch weiblich ist. Ne? Und ich glaube, bei mir ist es nicht so, dass ich das, also bei mir dient das irgendwie nicht als Identifikationspotenzial oder zumindest hat es keinen Disconnect.
Ich habe mir vorhin nochmal die weiteren Yorls angeschaut. Und was mich tatsächlich auch, ich kenne jetzt natürlich die ganzen anderen nicht, also wahrscheinlich würde ich innerhalb von 5 Minuten, wenn ich weitergucken würde, auch sagen, ah, guck mal, der ist aber auch toll und so. Was ich als Identifikationspunkt gefunden hätte, wäre auch hier dieses andere flauschige Wesen. Heimatdinger, der verehrte Erfinder. So, also sowas finde ich meistens interessanter. Was sind so die Berufe oder die Tätigkeiten der Figuren? So ein verrückter Professor finde ich witzig zu spielen. Das würde mich, glaube ich, ansprechen.
Und war Jinx eine Figur, mit der du dich auch spielerisch gut identifizieren konntest? Also die deine spielerischen Präferenzen reflektiert
hat? Ich glaube, meine ersten 2 Jahre in League habe ich nur Jinx gespielt.
Siehst du das, den Blick ein bisschen auf die geschlechtliche Konstruktion zu richten, siehst du da eine Verknüpfung zwischen auf der einen Seite der ästhetischen Konstruktion, Geschlechterkonstruktion der Figur und ihren spielerischen Schwerpunkten?
Teilweise ja, teilweise nein. Also Jinx, mit der ich jetzt angefangen habe, ist tatsächlich einer der Charaktere, die gar nicht so stark sexualisiert sind. Also ist zum Beispiel der einzige weibliche menschliche League-Charakter, der keine Oberweite hat. Aber sowas soll es halt auch geben. Es gibt auch Frauen mit kleinen Brüsten und sie trägt nur ein Bikini und ein Höschen. Aber dadurch, dass sie eben diese starken sekundären Geschlechtsmerkmale nicht hat, wirkt das Ganze nicht sexualisiert. Das ist wahrscheinlich das ähnliche Prinzip wie jetzt mit dem männlichen Helden oberkörperfrei. Da auch keine Brüste dran sind, wirkt der jetzt auch nicht unbedingt sexualisiert. Es gibt einige Champions, bei denen die stark sexualisiert sind, bei denen es aber lore-mäßig auch dazugehört. Also wenn man sich zum Beispiel Ahri oder Evelynn nimmt. Evelynn ist ein, ihr Untertitel ist auch, glaube ich, The Widowmaker. Also sie ist ein
Succubus.
Genau, ein Succubus, ein dämonisches Wesen, die eben die Männer verführt. Genauso wie Ahri, die kommt aus der koreanischen Mythologie. Die beruht auf einem, ich weiß nicht, Gumiho oder Kumiko. Diese 9-schwänzigen Fuchsgeister, die eben Füchse sind und dann sich in schöne Frauen verwandelt, um Männer zu verführen und ihre Seele zu stehlen. Und da nehmen sie ihre Lebenskraft her.
Entschuldigung, ich habe gerade gestern, totaler random Einwurf hier, gerade gestern Love, Death and Robots geschaut. Habt ihr davon schon was mitbekommen?
Ja, ich habe es aber noch nicht gesehen.
Ich habe es gesehen, dass es auf Netflix ist und anscheinend auch ziemlich gut ankommt bei Leuten, die sowas gut finden.
Ja, also im Leute, die es gut finden, finden sie in der Regel gut.
Nein. Nein, im Sinne von, also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich würde es jetzt nicht vergleichen mit Black Mirror, aber im Sinne von, also ich habe irgendwie gehört, dass es unterschiedliche Episoden gibt und dass das auch so ein bisschen philosophisch und so, also eine intelligente Serie ist, das meine ich.
Ja, es ist noch nicht mal eine Serie, es ist eigentlich eine Anthologie, es sind nämlich Kurzgeschichten, die alle für sich stehen, also es gibt keinen Zusammenhang und die Episoden sind so zwischen, ich sag mal, zwischen 4 und 16 Minuten lang und gerade gestern habe ich nämlich eine Folge gesehen, kurz bevor ich schlafen gegangen bin, über genau die genau diese Figur, diese mythologische Figur, wie hieß sie, diese 9-schwänzigen Füchse?
Die haben, kommt immer drauf an, Gumiho oder Kumiko, es gibt auch noch andere Namen, da ist man sich nicht so einig.
Genau, die hießen etwas anders, das war, ich glaube, in China hat es, glaube ich, gespielt und da ging es genau um diese Wesen, die sich dann irgendwie in schöne Frauen verwandeln und dann irgendwie Männer verführen.
Ja, meine Kindheit ist aber gerade kaputt, weil es gibt ein Pokémon, was so aussieht.
Vulpix oder was das war, ne?
Ja,
Weiterentwicklung von Vulpix.
Vulnona.
Ja, genau. Ja.
Das Vulnona, war eigentlich
der Succubus. Ja, sowas kann doch kein Spiel. Oh Gott, das ist eine Erkenntnis, mit dem schlafe ich wahrscheinlich heute Abend nicht so gut.
Ja, die gibt es im asiatischen Raum eigentlich in jedem Kulturkreis und die heißen überall ein bisschen anders. Deswegen ist das namensmäßig nicht so einfach. Aber ein Champion, der auf so einem Lore beruht, der muss natürlich auch entsprechend attraktiv und sexy sein. Weil wenn ich einen Champion mache, der davon lebt, Männer zu verführen und ihre Seelen zu essen, dann muss der natürlich auch entsprechend dann umgesetzt werden. Aber es gibt auch andere, da macht das lore-technisch jetzt nicht unbedingt viel Sinn.
Aber das ist ja durchaus eine sehr negative Darstellung von Weiblichkeit beziehungsweise von dämonischer, dämonischer Weiblichkeit ist eh negativ. Nein, aber im Sinne von, also die Verbindung zwischen der Weiblichkeit und dem Dämonischen, also ich finde ja auch an dieser Erzählung von ein Dämone hat mich verführt und so weiter, ist ja auch irgendwie eine schlechte Ausrede fürs Fremdgehen.
Ja, das stimmt.
Genau, was wollte ich jetzt? Genau, also die Frage ist, inwiefern finden sich in League of Legends, ich würde es einfach mal ganz plump ausdrücken, positiv aufgeladene oder positive Darstellung von Weiblichkeit oder.
Darf ich kurz noch was noch eingrätschen? Ich finde, du malst ein simplifiziertes Bild von dem, was.
Succubus.
Zu dem, was. Ja, Succubus oder auch der Femme Fatale. Weil es zum einen, würde ich dazu stimmen. Also ich sehe natürlich auch diese Verknüpfung zwischen, also die Bedrohlichkeit der weiblichen Sexualität ist ja schon, auch problematisch zugleich, also die Idee der Bedrohlichkeit. Zugleich ist es aber auch so, dass insbesondere im Spektrum der Femme Fatale natürlich auch ein empowerndes Moment, also überhaupt die Entdeckung und die Wahrnehmung der weiblichen Sexualität eine Rolle spielt.
Ja, aber ist ein Succubus und Femme Fatale?
Das könnte man.
Also weil du
hast das irgendwie könnte man diskutieren.
Von Femme Fatale habe ich ja gar nicht gesprochen.
Also ich finde, es gibt auf jeden Fall starke Parallelen. Weil das Ding ist ja, was dabei ja sozusagen ein Kernaspekt ist, ist, dass der Succubus sowohl wie die Femme Fatale in der Situation sind, dass sie ihre eigenen Interessen durchsetzen und dafür eben irgendwie einen sexuellen Reiz auf irgendeine Art und Weise verwenden und eben nicht sozusagen, sie sind in dem Moment nicht, also sind zugleich das Objekt der sexuellen Betrachtung, natürlich sind sie sexualisiert, zugleich aber sind sie natürlich auch ein Subjekt ihres eigenen sexuellen Handelns.
Ja, aber trotzdem würde ich da halt ganz gerne schauen, also ich weiß es nicht, ist nur oft eine Frage.
Ich wollte auch nicht sagen, dass es falsch ist, sondern nur es ergänzen um eine weitere Facette, die dieses
Komplex ist ja gut, dass Komplex du das einwendest, weil also das verweist ja darauf, dass man sich eigentlich nochmal das, was ich halt jetzt gerade so ein bisschen plump ausgedrückt habe mit, es ist eine schlechte Ausrede fürs Fremdgehen, die genealogische Entwicklung dieser Vorstellung des Succubus, der sich ja anscheinend in allen Kulturen dann findet oder vielen Kulturen, also zwei haben wir jetzt irgendwie angesprochen, aber zumindest häufig auftritt und welche Begründungsschematika dahinter sind. Also
auch
Leute als Hexen zu brandmarken, ist ja auch irgendwie eine Technik, um sich von bestimmten Personen quasi loszuwerden und quasi die Schuld dafür auf die anderen und sie dann quasi töten zu können.
Ja, und deshalb,
aber da kommen wir jetzt irgendwie
in ein ganz
anderes Fahrwasser.
Ich finde eigentlich nicht, weil deshalb kann ja, auch
doch die, schon,
also kann auch das
Hexen. Genderkonstruktion.
Ja, genau, Genderkonstruktion.
Aber geschichtlich gesehen, glaube ich, war das schon eher die Angst vor der weiblichen Sexualität und die Verteufelung der weiblichen Sexualität. Aber ich finde, in einer diversen Repräsentierung von Weiblichkeit gehören solche Charaktere eben genauso dazu, wie jetzt auch, was es in League zum Beispiel überhaupt nicht gibt, übergewichtige weibliche Charaktere oder ältere weibliche Charaktere. Das gehört zu einer diversen Repräsentierung genauso dazu, weil es halt Facetten sind, die existieren. Und warum sollte ich jetzt nicht in der Lage sein, eine Frau zu spielen, die zwar sexualisiert ist, aber die sich eben dessen auch bewusst ist und ihre sexuellen Reize so einsetzt, wie sie das möchte. Also ich habe dann ja im Endeffekt schon auch einen starken Frauencharakter. Ich finde es halt dann nur grenzwertig, wenn wir an den Punkt kommen, an dem man Frauen nur so darstellt oder darauf runterbricht. Zu einer diversen Repräsentierung gehören sie dazu, natürlich, so wie alle anderen auch. Aber man darf es halt nicht darauf beschränken.
Das ist oftmals der Fall. In League aber, so wie du es beschreibst, ist es ja doch, von deinen bisherigen Umschreibungen, klingt es relativ diversifiziert.
Ja, relativ. Also die weiblichen Charaktere sind halt alle, sie sehen alle gleich aus. Als damals Illaoi released wurde, gab es dazu extra einen Developers-Blog-Eintrag, in dem dann der zuständige Spieledesigner dann geschrieben hat, ja, er weiß, das ist keinem aufgefallen, aber die weiblichen Charaktere in League, die haben alle das gleiche Modell mit unterschiedlichen Brustgrößen Und ich habe das gelesen, dachte mir so, nein, wäre mir niemals aufgefallen. Also sie sehen halt wirklich alle gespuckt gleich aus. So mal unterschiedliche Brustgrößen, unterschiedliche Haarfarben, aber ansonsten sind die alle das komplett normative 90-60-90 mit einem normativ gesehen attraktiven Gesicht. Und das Ganze unabhängig davon, welche Rolle sie von ihrem Hintergrund, von ihrem Lore oder auch im Spiel einnehmen. Also sie sind alle sehr gleich designt.
Und hat er gesagt, warum?
Nee, das hat er nicht gesagt. Aber er hat dann noch gesagt, dass man das jetzt gerne ändern will und dass Illaoi da so der erste Schritt ist. Und das hat mich dann ja auch inspiriert, das zu beobachten über die nächsten Jahre. Bisher kann man da leider nicht viel von beobachten. Also sie sind wieder komplett zurückgefallen, dieses 90-60-90 und hübsch. Ich hoffe aber, dass da noch was kommt, vor allem auch im Bereich Champion Reworks. Da haben wir jetzt was ganz Interessantes gesehen bei Akali. Sie ist zwar auch immer noch klein und schmal und hübsch, aber sie hat zum Beispiel für den Standard-League-Charakter mittlerweile nach ihrem Rework einen sehr muskulösen Körper. Es ist eine kleine Ninja-Assassinin, ja, die dann natürlich klein und schmal sein muss, sonst kann sie ja nicht flink agieren, aber die jetzt sehr muskulös ist, was viel besser zu ihren Bewegungen und ihrem Spielgefühl auch passt. Weil man sich nicht mehr denkt, wie soll die denn das machen, was sie da tut mit dem Körperchen? Sondern jetzt hat sie mehr was Athletisches. Das gab es vorher auch noch nicht. Das ist damit jetzt auch die erste.
Ich habe mich gerade gefragt, als du über Statements des Entwicklerstudios sprachst. Es gab da ja auch reichhaltige Kritik. Ich erinnere an diesen auch, ich glaube, mitunter sogar ausgezeichneten Artikel, also wirklich mit Preisen ausgezeichneten Artikel, Inside the Culture of Sexism at Riot Games von Cecilia D'Anastasio auf Kotaku. Also es ist ja durchaus auch eine anhaltende Kontroverse, dass es Probleme gibt mit einer sexistischen Unternehmenskultur auf der Produktionsseite des Feldes. Und das manifestiert sich, so würde ich vermuten, auch im Spiel.
Ja, das tut es auch ganz, ganz stark, dass man eben gerade einfach merkt, wenn ein neuer weiblicher Charakter rauskommt, man weiß einfach schon vorher quasi, wie er aussieht und auch wie er sich gibt, wie er sich verhält. Also die League-Charaktere können ja zum Beispiel auch, die machen auch Geräusche, die lachen und sprechen, die können taunten und das ist halt auch ganz oft sehr stark sexualisiert. Also mein Lieblingscharakter ist Janna, das ist ein Support, den ich einfach aufgrund ihres Kits sehr gerne spiele, die allerdings auch total nutzlos, total leicht bekleidet ist. Und sie hat einen ganz wundervollen Taunt, nämlich sagt sie, yes, it's true, for only $2.95 a minute, I will leave you breathless. Und man denkt sich, warum? Was hat das mit deinem Charakter zu tun? Sie ist eine.
Das ist nur wieder, das habe ich nicht so ganz nachgedacht, diese $2.95.
For $2.95 a minute, I will leave you breathless.
$2.95?
Also, für 2,95 Euro quasi, hinterlasse ich dich atemlos. Der Preis. Wie bei so einer Telefonsex-Hotline.
Ja. Okay.
So ein bisschen Verweis auf Sexarbeit.
Genau, und das macht halt relativ wenig Sinn einfach für ihren Charakter. Also sie ist ein Charakter, die mit Schilden und Heals eben ihr Team unterstützt und die halt, sie hat so ein bisschen das Motto Sturm. Also ihre ultimative Fähigkeit ist dann auch, dass sie quasi so einen kleinen Orkan beschwört, der alle Gegner erstmal um ein paar Meter wegstößt und das Team dabei heilt. Aber warum sie jetzt irgendwie sich anhören muss wie ein Sexarbeiterin bei einer Telefonsex-Hotline, ist fraglich.
Warum? Warum wird das so implementiert?
Das weiß ich nicht, das wüsste ich aber gern.
Naja, ich würde jetzt spekulieren, natürlich, um sozusagen den Male Gaze des Publikums zu bedienen. Das ist natürlich eine Spekulation, aber so würde es mir erstmal, oder zumindest gar nicht unbedingt, weil es diesen Male Gaze jetzt notwendigerweise genauso gibt und weil er genauso funktioniert, das weiß ich auch nicht. Aber zumindest die Annahme seitens des Entwicklerstudios, vor zwei Wochen hatten wir auch darüber gesprochen, dass es auch durchaus Probleme gibt, wenn man, ich erinnere an den Titel Remember Me, wo es dann hieß, unsere Protagonistin ist weiblich und wo dann eben auch Entwickler, also Publisher gesagt haben, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht unterstützen, weil das liegt dann wie Blei in den Regalen, wenn da eben eine aktive und nicht sexualisierte Protagonistin auf dem Cover ist.
Finde ich ja auch insofern spannend, als es nicht nur eine Darstellungsweise ist, sondern das, was du mit Gaze ja jetzt schon beschrieben hast. So, wie stellen sich Entwickler oder Studios vor, also ihre männliche Zielgruppe, so, das könnte ich auch als Beleidigung empfinden, ja. So, ja, okay, du springst halt irgendwie auf so, weiß ich nicht, unterschwellige Botschaften an, hier ist League of Legends, so ungefähr.
Sex sells.
Ja, so ungefähr, so, wo ich dann ja auch als Mann sagen könnte, hey, das ist gemein. Ich möchte auch irgendwie kleine, flauschige Wesen haben und eine gute Story und tolle Dinge haben und nicht irgendwie...
Ja, die kleinen, flauschigen Wesen hast du ja.
Ja, trotzdem. Nein, aber also das, was ich damit meinte, ist so, das ist dann so ein plumpes Verkaufsargument. Hier, guck mal, dann...
Es gibt da ja, also so von dem, was man auch in der Community wahrnimmt, gibt es zwei plumpe Verkaufsargumente. Nämlich einmal, die Männer wollen das, die wollen so ein bisschen Eye-Candy haben beim Spielen. Zum anderen hält sich auch sehr hartnäckig das Gerücht, dass Frauen oder sagen wir mal Mädchen, junge Mädchen, einfach gerne schöne Frauen spielen, einfach wegen, weil sie sich damit identifizieren. Und das ist auch sowas, was ich in der Dissertation dann später mal beleuchten möchte. Was erwarten die Spieler von einem männlichen bzw. weiblichen Charakter? Wollen vielleicht die Frauen auch einfach jetzt nicht irgendwie einen fetten Mann spielen, sondern wollen die eine schöne Frau spielen? Gibt Riot den Spielern eigentlich nur das, was sie halt eigentlich möchten? Weil die möchten natürlich verkaufen, das ist klar.
Ja, spannend ist aber auch inwiefern...
Die rutscht gerade so im Hintergrund, rutscht ganz langsam so eine Gitarrentasche, so casual irgendwie an der Heizung entlang.
Hat versucht zu fliehen.
Mein Haustier.
Ich dachte auch so, hey, wo kommt der denn?
Ja, ich fütter dich gleich.
Wo kommt denn jetzt die Katze
her? Ja, die Katzen habe ich zu Hause gelassen.
Ja, da muss ich tatsächlich aus Quality Land von Marco Uwe Kling zehren, der kritisiert hat, inwiefern solche Interessensangebote Interessen erzeugen. Also inwiefern, also ich finde es ganz spannend, wenn davon ausgegangen wird, Frauen wollen solche Charaktere spielen, hier bieten wir euch Frauenfiguren an, die so aussehen. Inwiefern erzeugt man da überhaupt erst quasi den Wunsch danach, solche Dinge zu spielen, weil das quasi das Bild ist, was gezeichnet wird, so ein bisschen. Ihr habt da wahrscheinlich mehr Ahnung von.
Das ist ja auch so ein bisschen die gängige Annahme generell in Medien, also auch was Filme und Serien angeht, dass diese Medien eben den aktuellen Status quo in unserer Gesellschaft, gerade in Sachen wie sind Männer, wie sind Frauen, spiegeln, aber ihn durch diese Spiegelung auch wieder verstärken, weil man dann natürlich das auch immer wieder aufnimmt. Und gerade bei Videospielen, wie viele junge Leute spielen das? Wie viele junge Mädchen, junge Männer, die noch sehr beeinflussbar sind, auch einfach in ihrer Wahrnehmung und die das dann irgendwann als normal auch einfach sehen. Ja, Frauen sehen so aus, die können auch so aussehen, die können auch so eine total unrealistische Lara Croft sein, die eigentlich in der Mitte schon durchbrechen müsste, so schmal wie ihre Taille teilweise war. Und man kann halt in Videospielen sehr viel sehr übertrieben darstellen, was auf natürlichem Weg eigentlich nicht funktionieren würde in Sachen Proportionen oder Männer, die Oberarme haben, da würde ich zweimal reinpassen. Das wird nicht existieren im realen Leben. Aber diese übertriebene Darstellung, die setzt sich natürlich auch irgendwo fest in den Köpfen der Menschen. Und die sorgt natürlich auch irgendwo dafür, dass wir immer unrealistischere Standards für andere Menschen und auch für uns selbst entwickeln.
Aber ist es nicht auch künstlerische Freiheit, zu sagen, ja, ich mache jetzt absichtlich, bringe ich jetzt das Argument rein. Ja,
natürlich.
Ist es nicht künstlerische Freiheit zu sagen, wenn ich jetzt irgendwie, ich bin jetzt bei Riot Games und wir machen jetzt irgendwie eine neue weibliche Figur und dann zu sagen, ja, aber das ist, so wollen wir das machen.
Ja, das kann man natürlich machen, aber die Frage ist, warum man es bei jeder weiblichen Figur gleich machen muss.
Und bei den männlichen ist das nicht so, sagst du. Also männliche Figuren sind
tendenziell... Die sind sehr viel diverser. Also wir haben zum Beispiel einen sehr übergewichtigen Helden, den guten Gragas, der den ganzen Tag nur säuft und mit Fässern wirft und halt wirklich, ich möchte es mir so sagen, fett ist. Wir haben einen alten Mann, den Siljen, was aber auch wieder zu seinem Charakter passt, weil er manipuliert Zeit und hat halt so einen ganz langen weißen Rauschebart und sieht aus wie der Nikolaus. Wir haben eher jungenhafte Charaktere, wie jetzt ein Azrael oder mehr die sportlich Trainierten. Dann auf der anderen Seite wieder diese Muskelberg-Tanks. Also bei den männlichen Charakteren haben wir einfach in Sachen körperlicher Repräsentierung sehr viel mehr Angebot. Auch noch kein perfektes Angebot, aber immerhin schon mal mehr als bei den Frauen, die alle, ja, 90, 60, 90 und hübsch.
Und wäre da, so eine Strategie, die man immer wieder, auf die ich auch immer wieder stoße, so eine Strategie zu sagen, okay, da müssen jetzt vielleicht doch einfach mehr Frauen bei Riot Games einsteigen und an dem Titel mitarbeiten, um die Repräsentation zu diversifizieren?
Ja, das wäre, denke ich, ein guter Anfang, weil Frauen natürlich sowas ganz anders, ich gehe mal davon aus, ohne jetzt hier anmaßend sein zu wollen, dass Frauen sowas anders sehen als Männer. Ich denke auch, dass diese ganze Gender-Debatte um Videospiele generell in den letzten Jahren größer geworden ist, weil sich der Anteil der spielenden Frauen erhöht hat. Wir sind ja mittlerweile so bei 50-50 und das sah vor 10 Jahren ja noch ganz anders aus. Und dass Frauen, wenn sie mehr mit dem Medium auch konfrontiert sind, diese Dinge anders wahrnehmen und die dann öffentlich kritisieren. Und in der Entwicklerszene müssten auch viel mehr Frauen tätig sein, einfach um eine gewisse Diversität einfach einzubringen.
Man würde dadurch ja auch das sogenannte Racket aufbrechen, also quasi die Männergruppe, die dann auch sagen kann, ja, wir machen das mal, weil es ja keine Frau hier. Das ist ja auch so ein Ding, wenn man so eine eingeschworene Gemeinschaft ist aus Männern, wenn du das aufbrichst, würde ich schon so sehen.
Ich musste tatsächlich gerade denken an Sabine Hahn, auch darüber haben wir in der letzten Woche gesprochen, Dr. Sabine Hahn, die das Buch Gender und Gaming, das war sozusagen ihre Dissertation. Bist du damit vertraut, Natascha?
Ein bisschen. Ich lese mich gerade ein.
Sie sozusagen auch die Annahme dieses Virtuous Cycle quasi hat, dass in dem Moment, wo mehr weibliche Personen eingestellt werden und in der Spieleproduktion arbeiten, das sorgt für eine Diversifizierung der Repräsentation von weiblichen Figuren. Das wiederum sorgt dafür, dass die Spiele interessanter werden und eher weibliche Personen ansprechen. Und das sorgt wieder dafür, dass sie sich eher dafür begeistern können, eben in die Spieleentwicklung zu gehen. Und dadurch würde sich sozusagen eine Art von Virtuous Cycle quasi entwickeln.
Ich gehe auch mal stark davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren gerade bei den Spieleentwicklern mit dem Frauenanteil geben wird. Weil, wenn ich mir so überlege, dass jetzt so, ich sag mal so, unsere Generation war ja so ein bisschen die erste, die wirklich mit Videospielen so aufgewachsen ist, so als ist verfügbar mit Super Nintendo und. Und ich erinnere mich dran, dass ich damals keine Freundinnen hatte, die gespielt haben. Mein Bruder und seine Freunde, ja, mit denen habe ich dann auch mitgespielt. Aber so die Mädchen in meinem Alter hat das gar nicht interessiert. Und heutzutage entwickelt sich das ganz anders. Also Mädels haben viel mehr Kontakt auch zu Videospielen. Dadurch entwickelt sich dann natürlich auch ein Interesse und dann sehe ich eher auch die Chance, dass sie so ein Berufsbild wollen. Also ich würde den aktuellen Status quo jetzt nicht mal darauf schieben, dass Frauen da ausgeschlossen werden, sondern einfach, dass das Interesse einfach noch nicht so breit gefächert da ist bei Frauen, dass sie jetzt sagen, boah, ich will in die Gaming-Industrie gehen und ich will Spiele entwickeln.
Also braucht es keine Quote, um den von Tobi angesprochenen Männer-Racket aufzubrechen?
Nö, ich denke nicht. Ich denke, das ist eine Entwicklung, die von alleine kommt.
Insofern der halt auch vorhanden ist. Aber es würde halt einer Racket-Bildung entgegenstehen, wenn du halt unterschiedliche Personen ja auch aus unterschiedlichen Sichtweisen, kommen ja auch mit dazu, hast. Also nicht nur Geschlechter, um halt solche Sachen, wo also so eine eindimensionale Darstellung oder auch eine diskriminierende Darstellung zu verhindern. Du drückst ja am Mikro.
Ja, du sprichst immer leiser im Verlauf des Podcasts.
Ja, ich werde dann immer müde und brauche mal einen Mittagsschlaf. Nein, Quatsch.
Ich frage mich gerade noch, wenn wir mal kurz schauen in den Bereich E-Sports und du hast auch vermehrt die toxische Community angesprochen. Das ist auch so ein Grund, warum ich zum Beispiel einen großen Bogen bislang um League gemacht habe. Ist es wirklich so drastisch?
Ja, es ist wirklich schlimm. Also ich erinnere mich ans letzte Wochenende, da habe ich auch mit meinem Duo-Partner Ranked gespielt. Also das Kompetitive, das mache ich immer mit einem Kumpel zusammen. Wir spielen zusammen auf der Botlane und dann ist das schon mal ein bisschen entspannter, zumindest für die erste Spielhälfte. Da hat er allerdings nicht den ADC bekommen und ich hatte einen fremden Menschen, der in der Champion Select schon angefangen hat zu flamen und den ich nach 5 Minuten im Spiel einfach gemutet habe, weil er nur dabei war, die Leute zu beleidigen. Er hat sich nicht auf sein Spiel konzentriert, hat dadurch natürlich gefeedet ohne Ende, sprich er ist ganz viel gestorben, hat den Gegnern sehr viel Gold gegeben und wir haben das Spiel gnadenlos verloren. Wir wurden in den Boden gestampft. Aber das lag halt auch an der negativen Einstellung dieser Einzelperson. Die kann so viel kaputt machen. Und wenn man davon dann öfter mal welche hat, dann überlegt man sich schon, ob man das dann noch machen will oder nicht.
Was sind das für Leute, die da so flamen?
Ich denke mal vielleicht Leute, die sehr frustriert sind, die vielleicht schon viele Spiele jetzt in Folge verloren haben. Und wenn es dann nicht von Anfang an perfekt läuft, die dann sofort irgendwie rot sehen und sich denken, es ist alles verloren und das dann an anderen auslassen.
Kannst du dann auch eine Geschlechterzuordnung festmachen?
Man weiß ja nicht, was das, also man weiß nicht, was das Geschlecht des Mitspielers ist. Also die Flame
im Chat. Ich
dachte, die Flame jetzt, im Chat. Es gibt keinen Voice-Chat. Es gibt nur einen Text-Chat.
Oh, immerhin. Wow.
Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch einen Voice-Chat im Client, aber nur für die Premade-Gruppen, soweit ich weiß.
Und du bist dann
unterhältst ich mach den aber auch
dann,
aus.
Du unterhältst dich dann separat auf einem Discord oder Teamspeak.
Genau. Kanal, wie du gesagt Selbst hast. Wenn es Voice-Chat gäbe, würde ich ihn nicht benutzen, weil, ja. Normal wird man als Frau nicht so gerne so ernst genommen. Also
Hast
sobald
du die Erfahrung schon machen können?
Ja, schon super oft. Also aber auch durch die Bank in sämtlichen Spielen, die ich gespielt habe, wenn man dann mal auf einem neuen Discord-Server ist, die sind so lange alle normal, bis man das erste Mal was gesagt hat. Und dann ist es auf einmal so, oh, ein Mädchen. Und dann,
ist das noch so?
Ja,
so
das ist krass. Immer noch so. Und dann wird man nur noch angegraben und das ist, macht auch dann keinen Spaß. Oder man wird nicht ernst genommen, weil man ist ja ein Mädchen, man hat keine Ahnung.
Warum wird man dann so viel angegraben?
Das weiß ich nicht, das wüsste ich auch gerne.
Also ich frage mich das wirklich, weil es ist ja schon auch so, also natürlich die Erfahrung, klar, ist natürlich eine, die man nicht leugnen kann. Ja?
Ja.
Aber zugleich ist es ja doch so, dass es schon, ich habe das auch ein, zweimal habe ich das mitbekommen, irgendwie, ich glaube, das war in Battlefield oder so, wo eine Person, die war... Ich glaube, auch mit mir im Squad und hat dann irgendwie während des Spieles angefangen zu sprechen. Und da stellte sich dann heraus, dass es scheinbar eine, oder sie hatte, ich sag's mal so, die Stimme einer jungen Dame, die man einer jungen Dame zuordnen würde. Und daraufhin haben sofort alle angefangen, sie anzubaggern. Mhm. Was, wo ich gedacht habe, so, wow. Das ist ja, da muss ich auch einfach für mich selber irgendwie reflektieren. Das ist eine Erfahrung, die ich ja zum Beispiel gar nicht mache. Ich habe eine andere Stimme, ja. Ich mache diese Erfahrung einfach nicht. Und ich frage mich, wie das. Also, warum? Also, als würde man in so eine Meute hungriger
Leute ein Stück Fleisch reinwerfen. Ja. Aber das ist auch, weil so noch ein ganz großes Stigma auf spielenden Frauen liegt. So von wegen, die gibt's ja nicht. Und wenn man dann mal eine findet, dann muss man sich natürlich so draufstürzen, weil so von wegen,
das
sexy Nerd-Girl, das dann zu Hause hier so in Unterwäsche mit ihrem Controller in der Hand auf dem Sofa liegt und so. Das ist, sieht man ja auch bei Twitch, bei den Streamerinnen, dass es da ja auch immer so das gängige Ding ist, ach ja, dann mal schön ein tief ausgeschnittenes Oberteil anziehen, dann kommen die Donations rein, aber spielerisch nichts können und so. Das ist
das Boobie-Streaming.
Boobie-Streaming, ganz extrem, ja. Gerade auch ja bei League.
Was ja tatsächlich auch ein Problem für Leute ist, die es dann versuchen, ohne und die dann nicht
genau,
ernst
und die halt
werden.
Dann auch einfach ernsthaft vielleicht ihr spielerisches Können zeigen wollen, aber prinzipiell schon mal nicht ernst genommen werden, weil sie eine Frau sind. Das ist
also man wird dann wahlweise sexualisiert oder überhaupt nicht ernst genommen.
Oder abgewertet, ja.
Also von wegen, du kannst ja sowieso nichts.
Genau, du hast ja sowieso keine Ahnung.
Okay. Und das ist etwas, was sich in der Streaming-Community spiegelt?
Ja, finde ich schon. Einfach, weil es ja diese, es gibt ja mittlerweile schon 1000 Memes und Vorurteile über diese E-Girls, die dann da ihr Geld über Twitch machen, indem sie ein bisschen schlecht Computer spielen und nebenbei dann, keine Ahnung, twerken, wenn eine Donation kommt und so. Also es gibt es, ja. Und, ja,
also so eine Art Camsh, so ein Soft.
Genau,
Soft,
so, das halt so ein bisschen mit Gaming getarnt ist.
Ja.
Mhm. Und allein, dass es den Begriff des Boobie-Streamings und nicht den Begriff des, was würde man dann streamen, gibt, also irgendwie, oder
was jetzt, also, Penis-Streamings oder
ja,
was?
Ja, das wäre, ja, aber gut, ich kann es ja nicht vergleichen, aber quasi, dass es oberkörperfreie, muskulöse Männer gibt zum Beispiel, die
dann werden so einölen, während sie streamen.
Ja, die dann währenddessen irgendwie, weiß ich nicht, Pong spielen oder so, was möglichst einfach ist, damit man das noch so halb. Also allein, dass es dafür keinen Begriff gibt, zeigt ja schon irgendwie eine sexistische Problematik, da würde ich jetzt mal sagen.
Ja, das ist ja auch der Klassiker, Frauen spielen Support. Und zwar nicht unbedingt, weil sie das irgendwie gut finden, sondern einfach, weil man sich da schön carryen lassen kann. Mhm. Weil man als Support, wenn man nichts kann, dem Team nicht so schwer quasi zu Lasten fällt, sondern kann von jemandem, die spielen dann natürlich, müssen dann ja spielen mit einem Mann, der sehr gut ist, am besten irgendwie so Diamond Plus, der dann mit seinem kleinen Account sie dann bis in Gold schleift und sie ist einfach nur so schmückendes Beiwerk und haut mal drei Heels raus. Das ist so das stereotypische. Gerade für Frauen, die halt höher als Gold geplaced sind, da kommt immer sofort, du bist boosted. Ja, du hast ja nicht selbst hier reingespielt.
Es gibt da ja auch diese, wir haben auch schon mal im Podcast darüber gesprochen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es genau hieß. ich möchte jetzt nicht irgendwas Falsches sagen, irgendwas mit Heel. Ich könnte mir fast vorstellen, Heel-Bot. Dass Heel-Bot, Heel-Sluts, dachte ich eher, also in die Richtung.
Ja, also das, das kann sein.
Ich wollte jetzt nämlich den Begriff nicht nehmen, ohne dass er
zu...
Zu Overwatch, richtig, Overwatch. Zu Overwatch, genau. Also Personen, die auch sozusagen, auch da, das ist ja sozusagen ein Analogon zum Bubi-Streaming, wo sozusagen ein Einkommen dadurch generiert werden kann, dass man sich in dieses Rollenbild auch hineinbegibt quasi. Was ja ein Rollenbild ist der, ich sag mal, traditionellen, konservativen Rollenverteilung innerhalb einer Zweierbeziehung. Irgendwie der dominante männliche Figur und die abhängige weibliche Figur.
Die ganze Support-Geschichte klingt ja auch irgendwie nach verlagerter Care-Arbeit in Spiele.
Ja, ist deswegen sind ja auch, also in der Support-Position haben wir den höchsten Frauenanteil, da haben wir mehr Frauen als Männer, so Charakter-Champion-mäßig. Ja, das ist halt mir wieder dieses klassische Stereotyp von die Frau als Helfer und Heiler, das wir so oft auch haben, also ja generell in Spielen. Ich habe mal, als ich noch studiert habe, eine kleine empirische Studie gemacht zu Genderbending in Online-Rollenspielen. Also Männer, die weibliche Charaktere spielen und andersrum. Und dabei kam ich dann auch ganz oft auf diese Sache, dass Männer Genderbenden vor allem so aus Rollenspielgründen, dass sie sagen, ja, wenn ich jetzt einen Heiler spiele, dann ist das für mich, ich verknüpfe das eher mit einem schönen weiblichen Charakter als jetzt mit so einem Muskelberg. Das passt für mich nicht zur Rolle, einfach optisch. Und dass sie deswegen dann entsprechend Heiler sehr viel Frauen einfach sind, weibliche Charaktere. Weil es eben zu unserem Klischee von Helfer und Heiler passt.
Von Aktivität und Passivität, ja.
Man könnte doch auch einfach, wenn es darum geht, Muskel an sehr, sehr dünnen, schlaksigen Mann spielen.
Ja,
ich zum Beispiel.
Nein, im Sinne von, also den Heiler. Also,
ich bin liebend gern Heiler.
Ich merke das auch. Das ist genau. In League gibt es verschiedenste Arten von Support-Charakteren. Man kann ja auch mit vielen Dingen supporten, sei es jetzt mit Heilen oder mit Schilden oder auch einfach, indem man ein Tank ist, der ein großes Schild vorne dran hängt. Und die männlichen Support-Charaktere sind eigentlich fast alle Tanks. Also da gibt es schon Unterschiede. Also weil deswegen spiele ich wahrscheinlich auch eher die weiblichen Charaktere, weil ich bin eher jemand, ich mag die Sache mit Heilen und Schilden und so ein bisschen dann Crowd-Control, Peelen. Das ist eher mein Ding. Ich finde einfach so Tank-Spielen finde ich langweilig. Das finde ich einfach langweilig, das will ich nicht.
Ja, Tank klingt so nach, ich stelle mich jetzt mal hier hin und fange alles ab.
Tank-Spielen kann aber auch toll sein. Also kein Tank-Bashing.
Ja, aber in League finde ich Tanks jetzt einfach persönlich nicht so ansprechend, weil sie sehr oft mechanisch einfach sind und ja, nicht so spannend für mich persönlich jetzt.
Gibt es eine weibliche Präsenz in dem E-Sport-Bereich bei League of Legends? Es gibt ja oftmals weibliche Teams, interessanterweise auch separiert. Ja? Also das sind sozusagen männliche und weibliche Teams, die auch separat gegeneinander spielen. Habe ich irgendwie so einen Bericht kürzlich drüber gesehen.
Es gibt jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht bei League. Ich glaube, das ist bei einem anderen Spiel. Da gibt es jetzt so ein weibliches Team im professionellen E-Sports. Aber bei League gibt es eigentlich keine Frauen, nein. Also ich bin da jetzt seit ein, zwei Jahren ein bisschen raus, weil sie haben das System umgestellt und ich finde das einfach nicht mehr unterstützenswert. Also man kann sich nicht mehr durch quasi Talent mit seinem Team reinspielen, sondern man muss sich diese Spots jetzt kaufen. Und man muss, wenn man halt eine kleine Organisation ist, die es früher gab, die auch ganz witzig waren, die immer dann mal auch Sachen gespielt haben, die halt jetzt nicht populär waren, sondern mehr so Nischenpicks, was es spannend gemacht hat, das gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt hat man nur noch so diese großen Fische wie Fnatic und Rocket und was weiß ich. Und aber so in meiner aktiven E-Sports-Gucker-Zeit, da gab es einmal eine Frau, die mitgespielt hat. Die war Support, aber die war auch nur ein paar Wochen dabei und dann wurde sie ausgewechselt. Also
dann würde ich gerne mal abschließend zusammentragen. Was würdest du sagen, kannst du Forderungen oder sozusagen Wünsche ableiten? Also was braucht es quasi?
Es braucht eine diversere Repräsentation von Frauen. Auf jeden Fall. Also wir brauchen auch mal Frauen, die vielleicht älter sind oder mal ein bisschen korpulenter sind oder muskulöser sind, weil wir Frauen sehen nicht alle gleich aus und schon gar nicht alle so. Also das wäre, glaube ich, so das Wunschszenario, dass wir alle so aussehen. Und wenn man schon bei den Männern eben auch eine breitere breiteres Angebot hat, dann sollte man das für die Frauen auch schaffen. Natürlich kann es doch weiterhin gerne diese wunderschönen Charaktere geben, die gehören dazu. Aber es muss eben auch andere geben. Ich muss auch eine Möglichkeit haben, wenn ich das nicht möchte, trotzdem was für mich zu finden. Und es muss auch einfach ein bisschen verdeutlicht werden, dass auch Frauen in verschiedenen Formen und Farben und Altersstufen kommen und nicht nur Männer. Das wäre so mein Wunsch an League of Legends und ich hoffe, dass ich das in den nächsten paar Jahren auch so ein bisschen beobachten kann, dass sich etwas tut.
Okay. Natascha, vielen herzlichen Dank fürs Vorbeikommen.
Bitteschön.
Viel Erfolg für deine Promotion noch und an euch, liebe Leute da draußen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann unterstützt uns gern. Das könnt ihr tun, indem ihr uns abonniert, bewertet oder auch rezensiert, gerne auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Ihr könnt uns natürlich einen Kommentar dalassen auf pixeldiskurs.de, auch ohne euch anzumelden, oder per Mail an simon@pixeldiskurs.de. Ich habe mir jetzt gedacht, eigentlich wäre es toll, wenn Leute uns auch nicht nur Kommentare und Argumente schicken würden. Das finde ich auch immer toll, also finde ich super, das zu lesen, aber vielleicht auch gerne Fragen.
So, ich dachte jetzt darin, Geschenke.
Geschenke auch, gerne Geschenke, gerne Schokolade.
Spendenbutton.
Den Spendenbutton, richtig, gibt es natürlich auch auf pixeldiskurs.de genau, unten rechts.
Fragen schicken.
Fragen,
genau,
ja. Fragen, ja. Ja. Fragen, weil dann könnten wir sozusagen, also uns interessiert ja auch, was euch da draußen interessiert und das könnt ihr uns sozusagen so ein bisschen, könnt ihr uns in die Richtung stoßen, die euch interessieren, indem ihr uns Fragen stellt und wir nehmen das dann sozusagen mit auf, eventuell nochmal in einer separaten Kategorie, separaten Segment oder vielleicht in der Presseschau oder wo auch immer.
Ja. Die Fragen,
ja.
Die Gefragten. Oh, wow. Nee, kennst du nicht Captain Peng?
Captain Peng,
ja,
habe ich schon mal gehört, ist so ein Singer-Songwriter.
Ja, genau, so Hip-Hop-mäßig. Der hat ein so wunderschönes Ding, wo er zwischendurch sowas, ich kriege gerade nicht zusammen, muss ich nochmal nachgucken, aber wo er quasi ein Superheld ist, wo er so ein Fragezeichen auf der Brust hat, viele Fragen. So,
ja, macht das lieben gern, liebe Leute da draußen.
Also stellt uns Fragen, damit wir zum Fragenhelden werden.
Richtig, genau. Und teilt uns gerne auf Facebook und auf Twitter. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.